Ale kolejny rozmawiamy. Also, jetzt, nachdem die technischen Misserfolge vorbei sind, kommen wir mal zur Sache. Das heutige Thema ist Demokratie, Demokratie ganz grundsätzlich, mit der Behauptung, es wäre kein Menschheitsideal, sondern die Herrschaftsform, die zum Kapitalismus gehört. Ich muss sagen, tatsächlich, wir sind durch einen Leserbrief an die FAZ quasi auf das Thema gestoßen worden, weil da über politologische Auffassungen zur Demokratie, also politikwissenschaftliche Auffassungen, die auch denen, die man im Sozialkundeunterricht lernt, nicht so fern liegen, weil da die von uns kritisiert worden sind und da gab es eine Gegenkritik und wer die lesen will und nachlesen will in der SHZ, in der Zeitung da, die jetzt an der Türe ausliegt, ist es drin. Jetzt muss ich mal fragen, ist der Patrick da? Nee, soweit das dann doch nicht reicht. Na gut. Also Demokratie. Demokratie ist ein schwieriges Thema und zwar deswegen, weil das, was sie wirklich ist, und das, was die Zeitgenossen darüber denken, verdammt weit auseinanderliegen. Jeder kennt Demokratie als einen hohen Wert. Als einen hohen Wert. Wir leben in einer Demokratie, heißt, und es ist schon also ziemlich was Gutes. Wenn es umgekehrt heißt, Putin wäre kein lupenreiner Demokrat, sagt niemand, naja, was ist er denn dann? Sondern dann ist schon klar, das ist ein schlechter Typ, wenn er kein lupenreiner Demokrat ist. Wer kein Demokrat ist, kann nichts Gutes sein. Also Demokratie ist wirklich ein allgemein hoher Wert und es gibt kaum jemanden, auch in der Linken, nur wenige, die sich, ja, trauen ist gar nicht richtig, weil die denken einfach so, die der Meinung wären, Demokratie wäre was Kritikables. Wenn überhaupt, steht man auf dem Standpunkt, dass man im Namen der Demokratie die Wirklichkeit der Politik kritikabel findet. So nach dem Muster, eine echte Demokratie ist es nicht. Oder, das ist aber undemokratisch, was der Schäuble mit den Notstandsrechten da in Gang setzen will. Mit dem Abhören und dem Ablauschen der Internet, die Festplatten, die PC-Festplatten und so weiter. Ja, da gibt es mal den Vorwurf, das wäre undemokratisch. Aber damit ist schon wieder völlig klar, demokratisch kann nichts Schlechtes sein. Wenn alles Schlechte oder wenn ein Attribut des Schlechten undemokratisch ist. Und wenn man dann zuhört, was darüber fällt über die Demokratie, dann kommt lauter widersprüchliches bis blödsinniges Zeug. Ich möchte also einen ersten Teil der Überlegungen, die ich da vortragen möchte, möchte ich dem widmen, dass ich dann ein bisschen durchgehe. Was es da für Auffassungen gibt, mit denen die demokratische Staatsform für einen ziemlich, also Auffassungen, die die demokratische Staatsform für den ziemlichen Segen halten und was es da für Argumente braucht, damit man die für einen Segen hält. Erst dann komme ich drauf, was ist nun wirklich der wahre Gehalt dieser eigentümlichen modernen Herrschaftsweise, die freie Staatsform mit freien Bürgern heißt? Also jetzt erstmal so ein bisschen eine Befassung mit, was da so an Argumenten kursiert. Nehmen wir mal die Sozialkunde und die Einführungskurse in der Politikwissenschaft. Die sind einfach der Meinung, das Wählen von Volksvertretern, die dann im Parlament sitzen, die dann Gesetze machen, die dann die Regierung binden und die Regierung exekutiert das alles halten die für eine Art zweckmäßiger Abkürzung einer ansonsten endlosen Beratung zwischen allen Bürgern über die notwendige Daseinsvorsorge für uns alle. So nach dem Muster, das ist wirklich kein Scherz, das gibt es wirklich das Argument, In der Schweiz, da mag ja direkte Demokratie noch funktionieren, weil die sind ja so wenig. Aber bei uns gibt es keine Marktplätze, die so groß wären, dass man das ganze Volk drauf versammeln könnte. Und deswegen ist direkte Demokratie nicht möglich. Also die repräsentative Demokratie, die Demokratie, die eben mit frei gewählten Repräsentanten, die dann nur noch ihrem Gewissen verpflichtet sind, funktioniert, die wird auffasst als so was wie ein Ersatz für die Marktplätze, die so groß gar nicht sind, dass alle hin können, um gemeinsam zu beraten. Also man denkt sich, als wenn man alle mitreden ließ, da käme man ja nie zu Potte. Da würde der Flughafen nie gebaut, da würde der Transrapid nie durchgesetzt. Wenn alle gefragt würden und alle sagen dürften, was sie nötig finden, da käme keine Beschlussfassung raus und das gemeinsame Dasein würde quasi den Bach runtergehen, bloß weil dieses Beschlussorgan nie zum Beschluss kommt. Gott sei Dank gibt es die Abkürzung des demokratischen Verfahrens. Man wählt Repräsentanten, das sind dann auch Fachleute manchmal, die entscheiden dann stellvertretend für die, die sie gewählt haben, und dann ist die gemeinsame Daseinsvorsorge die bestmögliche Vorsorge getroffen. Dann ist alles Nötige getan, damit möglichst gut gelebt werden kann. So denkt man sich. Im nächsten Moment weiß man. Und das, was die Berater dann am Schluss als den Gehalt rausfinden, auf den sie sich einigen, das wird dann ein Gesetz. Und dieses Gesetz wird dann mit Polizei und Justiz und Strafandrohung im ganzen Land durchgesetzt. Dann werden die Bürger gezwungen, sich daran zu halten. Also erst gemeinsame Daseinsvorsorge, so eine Sache, wo jeder daran Interesse haben muss. Weil die gemeinsame Daseinsvorsorge, wer kann dagegen sein, dass die Wasserleitung funktioniert, dass Strom da ist. Dass halt alles Mögliche, was die Menschen als Kollektiv brauchen, dass dafür gesorgt wird. Könnte doch nichts Schlechtes sein. Und dann muss dieses wunderbare Zeug mit Gesetzen und Zwang und Polizei durchgesetzt werden. Zum Teil gegen ganze Volksgruppen. Denkt man in einer Demokratie wie Amerika, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zahl für die Zahl bürgen kann, aber ich bilde mir ein, ich habe es gelesen, in den USA ist ein Viertel der jungen schwarzen Männer im Gefängnis. Irgendwie zwischen 19 und 25 Alter oder sowas. Und wenn es nicht ein Viertel ist, sondern ein Fünftel, ist es immer noch eine ungeheuerliche Zahl. Und das sind alles Dummköpfe, die nicht verstehen, die sich nicht an die Regel halten, die für sie und zu ihrem Besten erfunden worden sind. Das ist doch irgendwie unglaubwürdig. Also wenn die Beschlüsse dieser Beschlussorgane hinterher strafbewehrt und mit Gewaltandrohung geltend gemacht werden, dann werden sie auch irgendwie gegen wen oder was geltend gemacht, der das nicht will, was ihm da abverlangt wird. Dann liegt halt doch irgendwie Herrschaft vor und nicht einfach gemeinsame Daseinsvorsorge. Nächster Anlauf auf die Auffassungen, die so kursieren. Man lebt in einer Demokratie und sagt als allererstes und hauptsächliches Gott sei Dank. Dazu muss man übrigens weder Sozialkunde-Leistungskurs noch Politikwissenschaft studiert haben, das kann irgendwie jeder. Man sagt Gott sei Dank ist keine Diktatur. Man darf meckern, man darf demonstrieren, man darf abweichende Meinungen haben, man darf wählen, man darf sogar neue Parteien gründen, wenn ihnen das Angebot, das einem so gemacht wird von der Parteienlandschaft, nicht das Richtige drin ist. Ein Lob, man darf. Ein Lob, von dem ich gleich mal sagen will, eigentümlich, dass Menschen sich dafür bedanken, dass sie was dürfen. Ja, das zeugt nicht von
dem freien, selbstständigen Individuum. Das zeugt davon, dass jemand, der sich dafür bedankt, dass er was darf, dass er sich schon einer Obrigkeit untergeordnet weiß. Wer sagt, ich darf? Mir ist was erlaubt. Na, da gibt es einen großen Erlauber und Verbieter. Sonst, der freie Wilde bedankt sich bei niemandem, dass er irgendwas darf. Ja, wenn man mal an diese politologischen Urzustände denkt, ja, der freie Wilde, der einfach so in der Landschaft steht, der braucht sich doch gar keinen Gedanken. Wenn einer sagt, Gott sei Dank, ich darf meckern, der geriert sich schon als einer, der einer Herrschaft untergeordnet ist. Und er bedankt sich einzig aus einem negativen Vergleich raus. Er bedankt sich im Bewusstsein, dass die Obrigkeit, wenn sie nur wollte, auch ganz anders könnte. Eigentlich vergleicht so einer nicht Freiheit und Unfreiheit und Herrschaft, sondern einer vergleicht, also Freiheit, jetzt meine ich das im emphatischen Sinn, ein freies Individuum sein, sondern einer vergleicht Untertan einer demokratischen Obrigkeit sein mit Untertan einer diktatorischen Obrigkeit zu sein. Und sagt, naja, wenn ich sonst nichts zu wählen habe als das eine oder das andere, dann lieber demokratisch. Das ist mein Argument, das ist doch bloß ein negativer Vergleich. An und für sich ist es doch kein Lob, zu sagen, ich darf. Ein Lob wird bloß, weil man an die Obrigkeit denkt und weiß, die könnte auch ganz anders, und man hat historisch und man hat geografisch Beispiele, wo man sagt, unter dieser Obrigkeit möchte ich nicht leben. Weiß ich, das handhalten die Leute verschieden. Der eine möchte unter Hitler nicht leben, der andere möchte unter Stalin nicht leben, alle miteinander möchten sie unter dem alten Fritz nicht leben. Oder im Feudalismus oder irgendwo. Und im Vergleich erscheint das Hiesige günstig. Aber das ist ja kein besonders gutes Urteil darüber, wie es an und für sich ist. Dabei ist es so auch noch in einer anderen Hinsicht sehr merkwürdig. Jemand sagt, Gott sei Dank, man darf meckern, abweichende Meinungen haben, ich habe ja die Liste vorhin gesagt, wählen, Parteien gründen, Gott sei Dank, man darf. Wer das alles lobt? Ja?
Aber alles darf man auch nicht.
Nein, keineswegs.
Linksradikale Partei darf man nicht.
Nein,
das ist verboten.
Ja, also klar, die gewährte Freiheit hat Grenzen, und schon das verrät, dass die gewährte Freiheit natürlich einen Zweck hat. Also die hat Grenzen, innerhalb der Grenzen ist es richtig, Parteien zu gründen. Jenseits der Grenzen ist es nicht richtig, das weiß man ja auch, das ist auch gar nicht unbekannt. Das System darf man halt nicht antasten. Solange man innerhalb des Systems um eine alternative politische Linie sich bemüht, ist es in Ordnung. Sobald man das System selber als das Problem, als das Störende, als das zu Verändernde thematisiert, naja, ist der Rahmen des Erlaubten gesprengt. Aber ich will noch mehr über das Erlaubte und nicht drüber reden, soweit reicht ja gar nicht die Erlaubnis. Also ich will auch noch eine Eigentümlichkeit hinweisen, die einen auffallen kann. Wenn Leute sagen, bei uns darf man kritisieren, darf man demonstrieren, darf man alternativ wählen, wird man nicht gleich eingesperrt, wenn man einen kanzlerkritischen Zeitungsartikel verfasst. Wer das alles lobt? Eigentlich äußert er sich nicht dazu, was es eigentlich nützt, zu meckern, zu demonstrieren, kanzlerkritische Zeitungsartikel zu verfassen. Es ist gar nicht so, dass jemand sagt, und wenn man das mal tut, dann wird der Fehler korrigiert und dann ist alles bestens. Es ist gar nicht so, dass das Lob fürs Kritisieren dürfen daraus kommt, dass man sagt, naja, und wenn es kritisiert ist, dann wird das Verkehrte abgestellt und dann passt. Das Lob findet für die Prozedur selber statt. Die Prozedur findet Lob, nicht was dabei rauskommt.
Wer sagt, Gott sei Dank, man darf demonstrieren, ist nicht furchtbar davon überzeugt, dass Demonstrieren viel nützt. Und es muss er noch nicht mal, um zu sagen, aber immerhin man darf. Zur eigentümlichen Absurdität, da wird nicht die Prozedur für die nützlichen Ergebnisse gelobt, die rauskommen, sondern umgekehrt, die Ergebnisse, so schlecht sie sein mögen, werden legitimiert dadurch, dass sie durch diese Prozedur rausgekommen sind. Ich glaube, was ich damit sagen will, das ist ja so. Es gibt überhaupt niemanden in unserem Land, der sagt, und wenn es demokratisch zugeht, dann ist doch alles besser. Im Sinn von, dann ist doch allgemeiner Wohlstand, dann geht es doch jedem gut, dann hat doch jeder, was er will und so. Das ist gar nicht die Behauptung. Die Behauptung ist, wenn es demokratisch zugegangen ist, dann ist das Ergebnis in Ordnung. Nicht, weil es gut ist, sondern weil es demokratisch zugegangen ist. Denkt, wie Regierungsleute Kritik aus dem Volk zurückweisen mit dem Argument, ihr habt uns doch gewählt. Sagen die Leute, ihr macht was, ihr seid jetzt an der Macht und tut dort Sachen, die haben wir nicht gewollt, die wollen wir nicht. Rentenkürzung meinetwegen. Dann sagt die Regierung, wir sind die gewählte Regierung. Wunderbarer Dialog, der eigentlich heißt der Schnauze. Maul halten. Ihr habt uns gewählt und in 4 Jahren könnt ihr das wieder machen. Und bis dorthin haben wir das Recht, über euch zu entscheiden. Und wenn wir dabei uns an die Verfassung halten, die Prozeduren, die Parlamentsordnung einhalten und, wenn alles dann mit Recht und Gesetz zugeht, dann ist es in Ordnung. Ob euch das dann am Schluss schmeckt oder nicht, ob euer Wohlstand dabei rauskommt, ist nicht das Kriterium, ob es richtig ist, ob es in Ordnung geht. Also da werden nicht die Prozeduren dadurch legitimiert, dass ihre Ergebnisse gut sind, sondern die Ergebnisse des demokratischen Regierens, wie immer sie sein mögen, werden damit legitimiert, dass es demokratisch zugegangen ist. Da merkt man, da wird die Demokratie als ein Selbstwert behandelt, der an gar nichts mehr gemessen werden darf. Das veranlasst mich jetzt noch einmal rauszublicken und zu sagen, das hat Konsequenzen. Demokratien, demokratisch kann es in einem Land zugehen. Und das heißt darüber, wie es den Menschen geht, überhaupt nichts. Die größte Demokratie der Welt ist Indien. Und da wird gehungert und verhungert. Und da ist ein Drittel bis zur Hälfte des Volkes sind Analphabeten und haben keinerlei medizinische Versorgung. Alles demokratisch. In den USA, die mächtigste Demokratie der Welt, ist es bekannt, dass ein ganzer Volksteil einfach außen draußen ist. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wenn er sich stört, bemerkbar macht, eingesperrt wird. Bei uns. Millionen leben in unmöglichen Umständen. Mindestlöhne, ja, die gibt es ja noch gar nicht. Aber Löhne, von denen man anerkannterweise nicht leben kann. Aber davon will ich jetzt nicht weiterreden, davon ist in 3 Wochen die Rede. Mindestlohn wird das nächste Thema. Leute, die verrohen, verdummen, verkommen. Alles passt zur Demokratie. Und sogar wenn jetzt der Wahlkämpfer Koch in Hessen, wenn der jetzt sagt, Jugendgewalt, und sagt, was kann man da machen? Härter draufschlagen. Mehr Gefängnisse, härtere Strafen, früher die Kinder schon ins Gefängnis mit sich benehmen. Wenn Sie alles das sagen, dann weiß doch nebenher jeder, wer sind denn diese Leute, die da Jugendgewalt ausüben? Wer sind denn diese bösen Buben? Es sind die Kreise, bei denen von vornherein klar ist, die haben keine Chance hier. Die werden nie was. Welche, die von vornherein chancenlos sind, schlagen so über die Strecke. Auch, dass solche Leute gibt, dass solche in großen Zahlen gibt, mit der Demokratie ohne weiteres verträglich. Also dieser Gedanke, die Prozedur heiligt die Ergebnisse, der ist schon sehr radikal. Soziale Ergebnisse können ziemlich übel sein. Und dabei geht es noch lang demokratisch zu. So, jetzt kommen wir zum Punkt. Der ist auch noch einmal auf der einen Seite zum Beispiel für einen dummen Gedanken. Und auf der anderen Seite schon die Sache. Nämlich das dritte Sektor von Lob der Demokratie. Ja? Mein erstes war, man hält sie für ein abgekürztes Beratungsverfahren. Das zweite war, Demokratie ist die Staatsform, da darf man kritisch sein, meckern, unzufrieden sein, wählen. Jetzt das dritte, die Demokratie oder der demokratische Staat ermöglicht und schützt die Freiheit des Bürgers. So, das ist schon sehr hart an der Sache. Nehmen wir aber erstmal noch als ein naives Lob. Da darf der Mensch frei sein. Muss man sagen, dann ist der Gedanke gerade so blöd wie der, da darf der Mensch denken, da darf der Mensch kritisieren. Denn, dass man was darf, dass einem was genehmigt wird, was man sowieso ist und sowieso tut, das ist mehr ein Zeichen dessen, dass über einer großen Macht sitzt, die erlaubt und verbietet, als dass es ein Zeichen dessen wäre, dass man frei ist, frei denkt. Also wer sagt, bei uns darf man kritisch sein? Ja? Der sagt, bei uns darf man was, was jeder Mensch sowieso immer tut. Über die Welt nachdenken und sich eine Meinung machen und manchmal ein bisschen negativ über das, womit man es zu tun hat. Das Selbstverständliche, wenn man genehmigt kriegt, dann ist schon immer heikel. Genauso mit der Freiheit im praktischen Sinn. Dass ich und du und jeder tun darf, was er nützlich und schön findet. Das, was er sowieso von sich aus tut. Irgendwie dafür kann es doch keinen Staat brauchen. Es kann doch nicht sein, dass dafür, dass alle Leute das tun, was sie wollen, eine Obrigkeit her muss. Das tun sie doch von selber. Also muss mit Freiheit schon was ganz anderes und viel mehr gemeint sein. Als das Harmlose, man tut, was man will, man baut sich einen Tisch, man hört Musik oder irgendwas und kriegt es von der Obrigkeit genehmigt. Also wenn es ums bloße Ich und mein Wille, ich tue, was ich will, geht, dafür braucht kein Staat in die Welt. Das tut jeder für sich aus. Das wissen wir schon, das weiß ich schon, ihr denkt inzwischen alle an, da stoßen die Leute aber aneinander. Jeder denkt jetzt dann, oh, die Freiheit des einen hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Ja, an das denkt man jetzt. Und weiß schon, ja, so einfach ist es mit dem Freisein gar nicht. Ja, stimmt schon. Aber da denkt man längst an was sehr Bestimmtes damit. Da denkt man längst an Freiheit als was ganz Spezielles. Nämlich eigentlich an Freiheit als ein Gewaltverhältnis zwischen den Bürgern. Und das stimmt ja. Dieses Gewaltverhältnis richtet der demokratische Staat ein und dieses Gewaltverhältnis schützt er. Es ist nämlich nicht dasselbe, ob ich tue, was ich will. Oder ob ich ein Recht vom Staat zugesprochen kriege, innerhalb der Grenzen dieses Rechts ich auf niemanden und nichts Rücksicht nehmen muss. Mein Wille unbedingt gilt, soweit mein Recht reicht. Wurscht, was das für andere Leute zu bedeuten hat. Mein Wille aber gar nicht mehr gilt, wo die Rechte der anderen beginnen und deren Wille gilt. Da merkt man, die Willen der Bürger sind da schon total als gegensätzliche, als sich beschädigende, als sich bestreitende vorausgesetzt und unterstellt. Und diese Freiheit des rechtlichen Willens, des Willens, der mit Gewaltmitteln ausgestattet ist und soweit er vom Staat die Lizenz, also auch die Garantie der Staatsgewalt, dein Recht wird geschützt. Soweit der Wille dieses Recht hinter sich hat, kann er rücksichtslos sein zu allen anderen. Aber dann, wenn das Recht aufhört, muss er sich die Rücksichtslosigkeit aller anderen gefallen lassen. Dieses Verhältnis ist staatlich geschützte Freiheit. Und die Freiheit hat einen Inhalt. Der freie Wille hat Objekte. Dieser freie Wille, dieser staatlich geschützte freie Wille hat Objekte, und jeder weiß das, was es dahin gehört. Privateigentum. Jedes Drumwelt, alles, was es gibt, produzierte Dinge und nicht produzierte Dinge, werden durch staatliche Fügung und den Schutz, den dieses staatliche Rechtsinstitut dann genießt, werden dem ausschließlichen Verfügen irgendeines Individuums zugewiesen. Das ist dein Eigentum. Darüber darfst nur du verfügen. Und du hast das Recht, jeden anderen von der Nutzung dieses, was dir gehört, auszuschließen. Das ist das Prinzip des Privateigentums. Und damit ist von vornherein eine Gegensätzlichkeit der Bürger in der Welt, nicht weil der Mensch nicht leben kann, ohne dem anderen das Brot wegzunehmen, sondern weil, wenn Freiheit und Eigentum herrscht, mein Brot eins ist, das du nie kriegen wirst. Um den Gedanken noch ein bisschen fortzusetzen, interessant, gesellschaftlich wichtig wird das Institut des Privateigentums nicht dort, wo die Konsumartikel von einer Art sind, wo eh bloß ich oder du das Ding gebrauchen kann. Kann. Also der alte Witz, ich habe ihn seit, solange ich Vorträge mache, mache ich den Witz, muss ihn halt heute auch machen. Wegen der Zahnbürstchen ist das Privateigentum nicht erfunden worden. Wegen der Zahnbürstchen nämlich, da mag jeder andere meins sowieso nicht benutzen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wo es in der Natur der Benutzung liegt, dass das der eine nutzt und nicht der andere, da ist es normal, dass der andere drauf nicht zugreifen will. Wenn mein Vesperbrot bloß mich satt macht, dann ist es normal, dass ich es und nicht der andere. In allergrößter Not muss man teilen, oder der andere kriegt es, dann habe ich es nicht. Gibt's alles, aber wegen dieser Geschichten ist das Privateigentum nicht erfunden worden, obwohl in einer Welt des Privateigentums dann auch das Zahnbürstchen und das Pausenbrot und das Fahrrad Gegenstände der ausschließlichen Verfügung, der rechtlich ausschließlichen Verfügung und damit dann auch Gegenstände des Diebstahls sein können. Interessant, gesellschaftlich bedeutend ist das Institut des ausschließlichen Verfügens dort, wo es um Sachen geht, die die anderen brauchen und die nur einer hat. Nicht, wo es um Sachen geht wie Pausenbrote, wo jeder eins dabei hat. Bei den Produktionsbedingungen, bei den Produktionsmitteln, bei Grund und Boden. Wo der eine sagt, ich habe es, ja, und da lernt man beim Hegel das schöne Ding. Man meint immer, sagt der Hegel da in seiner Zeit, man meint immer, Grund und Boden hätte der Bauer, damit er ihn bebaut. Nein, sagt der Hegel, das Institut des Privateigentums ist umgekehrt. Grund, das Eigentum an Grund und Boden berechtigt dich zum ausschließlichen Verfügen, ob du den Boden bebauen willst oder nicht. Nicht wer den Boden bebaut, dem Körper. Sondern, wem der Boden gehört, der entscheidet drüber, was damit geschieht. Ob er ihn selber bebaut oder nicht, ist vollkommen egal. Und daneben steht der andere, der keinen Boden hat, aber einen bebauen muss, damit er seine Lebensmittel erzeugt. Und dann wird das Institut des Privateigentums überhaupt interessant. Mein ausschließendes Verfügen über, meinetwegen jetzt Grund und Boden, oder über Maschinerie und Fabrikhallen, mein ausschließendes Verfügen und deine Not, meine Mittel zu brauchen, damit du deine Arbeit, die für dich nötig ist, erledigen kannst. Mein ausschließliches Verfügen und deine Not führt zu einer wunderbaren Kooperation von gegensätzlichen Interessen. Du musst nämlich mir dienen, damit du für dich arbeiten darfst. Du musst erstmal mit deiner Arbeit mich bereichern, ehe du Arbeit für dich selber erledigen kannst. Weil mir kann das Gelände, mir kann die Fabrik, mir kann der Laden, was auch immer. Das ausschließende Verfügen ist interessant und ökonomisch bedeutsam. Nicht bei den Gebrauchsartikeln, sondern bei den Mitteln der Produktion, bei den Mitteln, die alle brauchen und nur manche haben. Wenn wir also jetzt das zugeben, ja, der moderne Staat, den wir kennen, gewährt Freiheit, die Freiheit der Bürger, die rechtliche Freiheit, im Rahmen deiner Lizenz darfst du rücksichtslos sein. Erst wo sie aufhört, musst du dir gefallen lassen, dass andere rücksichtslos sind. Und dem materiellen Inhalt dieser Lizenz. Verfügung über Teile der Welt. Verfügung über Dinge. Wenn wir das haben, dann heißt Freiheit gewähren. Vom Staat her. Dann heißt diese gewährte Freiheit Verordnung von Konkurrenz zwischen Privateigentümern. Dann ist die Freiheit die Pflicht, die Notwendigkeit, dass jeder Mensch, der in diese Welt geworfen worden ist, sich als Privateigentümer bewährt und betätigt und in die Konkurrenz eintritt, in den Kampf um, wie viel kriegt man raus? Und wie viel erpressen kann man denn mit den Mitteln, die man selber auf die Waage bringt? Wie viel Abhängigkeit anderer von dem, was ich habe, worüber ich alleine verfügen darf, wie viel Abhängigkeit anderer von dem, was ich habe, kann ich erzeugen? Und wie viel Abhängigkeit muss ich mir gefallen lassen von Dingen, die im Besitz anderer sind und die ich nur dadurch, dass ich deren Eigentümerinteresse befriedige, für mich nutzen darf. Ja, ich habe ja als Beispiel gesagt, es geht los mit die Arbeit an Produktionsmitteln, die Unternehmern gehören. Das sind die reichen Leute, die haben alles, die können verlangen, dass bei ihnen ein Gewinn anfällt, noch ehe bei dir ein Lohn anfällt. Dein Lebensunterhalt ist abhängig davon, dass du den anderen reicher machst, als er ohnehin schon ist. Wohnen kann der Mensch bei uns, nur wenn er dem Besitzer des Hauses einen Zins auf sein Vermögen bezahlt. Und. Es ist schon klar, dass in einem Staat, der Freiheit gewährt, man kann auch sagen, Freiheit verordnet, der seinen Bürgern Freiheit auferlegt, als die Verkehrsform, wie sie untereinander verkehren, als freie Privateigentümer, die nichts verbindet, als ihr gegensätzliches Interesse daran, den anderen auszunutzen. In einem Staat, der sowas verordnet, ist völlig klar. Da entscheidet sich das Leben der Leute ganz und gar daran, wie viel Eigentum sie dann in ihren Händen haben oder nicht. Dafür ist der Staat nicht zuständig. Der Staat ist dafür zuständig, dass alle Eigentümer sind und sich als Eigentümer miteinander in Geschäfte, in Beziehungen drehen. Wie viel Eigentum einer hat, ist vom Staat her gesehen ein Zufall. Tatsächlich scheidet das Reglement, am Eigentum soll sich alles entscheiden, scheidet natürlich in der Gesellschaft die Klassen. Diejenigen, die schon was haben, sind fein raus. Sie können die anderen für sich arbeiten lassen. Diejenigen, die arbeiten müssen, um leben zu können, sind blöd dran. Weil sie müssen sich dem Eigentümerinteresse derer, die die Mittel der Produktion besitzen, dienstbar machen. Also gehören in der Welt der Freiheit ökonomische Klassen. Die Mehrheit der im Wesentlichen Besitzlosen und die Minderheit der Besitzenden. Dabei ist es jetzt der Besonderheit, der demokratische Staat, und das macht es für viele schwer, das zu durchschauen und zu verstehen, der demokratische Staat ist ja jetzt anders als seinerzeit bei Königen und Herzogen und so weiter. Da ist nimmer der Herrscher zugleich der Nutznießer. Ja, da ist jedem klar, was gespielt wird, ja. Da weiß jeder auch, dass Herrschaft natürlich was ist. Da wird anderen Leuten mit Gewalt, Lebensbedingungen aufgezwungen, damit die was tun, was sie von sich aus nie tun würden. Damit sie sich dienstbar machen für fremde Interessen. Im Feudalismus, bei den amerikanischen Sklavenhaltern im 19. Jahrhundert. Das ist doch jedem klar. Warum haben die Sklaven gehalten? Na klar, weil sie wollten, dass die für sie arbeiten. Und freiwillig haben sie es nicht gemacht, nur gab es die Peitsche und die Bluthunde und die Schießgewehre. Da kennt man die prima aus. Wo die Gewalt und der Nutznießer dasselbe ist, liegt alles auf der Hand. Im demokratischen Staat ist es getrennt. Da gibt es eine ökonomisch herrschende Klasse, das sind die Besitzenden, für die Verhältnisse wirklich vorteilhaft eingerichtet sind. Und die üben nicht die Macht aus. Und die Macht ausüben, sind allenfalls beteiligt an der Nutznießung des Eigentums, aber nicht die eigentlich ökonomischen Nutznießer des ganzen Ladens. Mehr noch, in einem gewissen Umfang sind ja die Staatsdiener, heißt es ja oft, ja, die Staatsdiener sind Funktionäre des staatlichen Räderwerks und üben in dem Sinn gar keine persönliche Macht aus und haben, wenn sie brave Staatsdiener sind, auch außer einem natürlich hohen Gehalt, auch überhaupt keinen privaten materiellen Nutzen davon. Gut, es bleibt dies und bleibt der Widerspruch, dass wer die Gewalt verwaltet, dass der nicht auch Zugriff auf den Reichtum, den sie schützt und zugänglich macht, haben soll. Das bleibt der Widerspruch. Deswegen hört man immer wieder von Korruption bei den höheren Staatsdienern. Deswegen gibt es eben immer wieder Bürgermeister und Stadtbauräte und Verteidigungsminister oder Verteidigungsstaatssekretäre, die, weil sie so viel Geschäftsgelegenheiten verwalten, natürlich auch selber Geschäftsgelegenheiten für sich darin finden. Aber das ist mal wurscht. Hauptsache, auf die ich jetzt hinweisen will, ist, in diesem Staat ist die ökonomisch herrschende Klasse, sind die Nutznießer der Gewaltordnung, nicht identisch mit den Trägern der Gewalt. Geht sogar so weit, dass sich das Personal der Staatsmacht tatsächlich aus dem Volk und zu einem gewissen Teil sogar aus dem einfachen Volk rekrutiert. Ja, wer will, kann den Beruf des Politikers ergreifen und wenn er es schafft, Wahlen zu gewinnen, dann kann sein Vater ruhig ein Schuster gewesen sein und er muss nichts besitzen. Also Norbert Blüm, das ist jetzt schon eine Weile her, dass er im Amt war, Norbert Blüm hat bis zu seinen letzten Tagen im Amt damit angegeben, dass sein Vater Arbeiter gewesen ist. Noch einmal zurück, bloß eine Erinnerung noch. Man denkt sich, als der Staat gewährt Freiheit und er erlaubt mir also zu tun, was ich will. Man denkt sich als, naja, und wenn ich tun darf, was ich will, dann gehe ich meinem Materialismus nach, dann suche ich meinen Nutzen. Mit allem, was ich erläutert habe, wollte ich deutlich machen, na, so ist es nicht, dass der Staat mir erlaubt, rationell meinen Nutzen zu verfolgen. Die Verordnung von Freiheit und Privateigentum, das ist die Festlegung der Menschen auf eine Verballhornung des Materialismus. Auf eine verkehrte, auf eine blöde Form den eigenen Nutzen zu suchen. Eine Form, den eigenen Nutzen zu suchen, der mich immerzu automatisch und notwendigerweise im Gegensatz zu den anderen stellt, der auch seinen Nutzen sucht. Es ist doch nicht so selbstverständlich, dass mein Nutzen deinen Nutzen ausschließt. Es ist doch nicht so selbstverständlich, dass wenn ich essen will und du essen willst, dass dann bloß einer von uns kann. Wenn beide arbeiten, können doch auch beide ihre Lebensmittel erzeugen. Dann können doch auch beide essen. Es ist die Form des Privateigentums, die den ganz vernünftigen, das ganz vernünftige Nutzenstreben der Menschen zu lauter gegensätzlichen Aktionen bringt. Ja, es war im November hier, da ging es doch um den Anfang von Marx Kapital, da war über den Tausch die Rede. Ja, der Tausch ist ja schon dieses Feld. Wenn es ums Eigentum geht, dann will jeder möglichst viel Eigentum haben. Und dann geht es bei Kaufen und Verkaufen so, jeder Verkäufer möchte möglichst hohe Preise realisieren, jeder Käufer möchte möglichst wenig für die Ware zahlen. Ja, das ist schon ein richtiger Gegensatz. Der Verkäufer produziert das Brot nicht, damit der Hungrige isst, sondern damit er dem Hungrigen möglichst viel Geld aus der Tasche zieht. Der Hungrige kauft das Brot, weil er es essen muss, das schon. Aber er zahlt dem Produzenten nicht, damit er dessen Arbeit entgilt, sondern er zahlt dem Produzenten so wenig wie irgend geht und die Umstände es erlauben. Und wenn der Produzent dabei kaputt geht, ist es dem, der das Zeug billig kriegt, gerade recht. Genauso umgekehrt. Das alles kommt nicht vom Materialismus, sondern vom Privatmaterialismus. Das kommt nicht vom Materialismus des Nutzens, sondern vom Materialismus des Eigentums. Und dieser Materialismus ist nichts, was quasi, weil es ursprünglich die Menschen in den Genen mitgekriegt haben. Na, dass sie ihren Nutzen wollen, das wird schon selbstverständlich sein. Das will ja schon fast jedes Tier satt werden. Also das ist nichts Kritikables, das ist was Selbstverständliches. Dass man ein bequemes Leben will. Dass es schön sein soll. Dass möglichst wenig Anstrengung und viel Ertrag und nicht umgekehrt. Das ist nicht kritikabel. Kritikabel ist, dass dieses Streben von vornherein als Kampf des einen mit dem anderen ablaufen muss. Und das kommt nicht von der Natur und nicht vom Materialismus. Das kommt vom Eigentum. Und diese Form des Materialismus ist politisch verordnet. Die ist in unserer Verfassung niedergelegt als das ist das Recht aller Menschen und dieser Kreation des Staates, der Staat macht sich diesen Menschen, die Kreation für sich selber, die schützt er dann. Also das beantwortet jetzt immerhin schon mal die Abteilung, was hat denn diese Staatsform mit dem Kapitalismus zu tun? Ja, genau genommen, die politischen Formen von Freiheit und Eigentum sind die politische Verordnung der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Und dafür braucht es allerdings Gewalt. Denn das Privateigentum ist vor allem Anfang an Gewalt gegen andere. Es ist das Ausschließen, das Fernhalten der Bedürftigen von dem Gegenstand ihres Bedürfnisses. So, das war jetzt der große zweite Teil. Also der erste Teil war, was gibt es denn alles für positive, vorteilhafte, lobende Gedanken über die Demokratie? Da habe ich vielleicht überhaupt nicht alle erwischt, aber so ein paar repräsentative habe ich halt aufgegriffen und durchgenommen. Und jetzt das zweite war, was ist denn reell dran an, der Staat ermöglicht und schützt die Freiheit? Ja, da ist was dran. Das ist nicht einfach eine Ideologie drüber. Das stimmt schon. Aber Freiheit ist nichts Gutes. Freiheit, politische Freiheit, materiell Privateigentum ist die Verordnung kapitalistischer Konkurrenz. Jetzt kommt das Dritte. vielleicht zum Verständnis die schwierigste Abteilung, nämlich Demokratie im engeren Sinn. Demokratie im engeren Sinn meint, oder da ist die Rede von den politischen Verfahren, den Verkehrsformen. Dahin gehört Wahlen, Parlament, Parteien, demokratische Öffentlichkeit, also die sogenannte vierte Gewalt, ja, Presse, Medien, das alles. Über das will ich jetzt reden und das will ich erläutern. Und ich will bei der Erläuterung deutlich machen, dass so ziemlich das Gegenteil von dem rauskommt, was die Welt drüber meint. Jeder meint und lernt in der Sozialkundeunterricht und in ähnlichen Einrichtungen. Jeder meint, die Wahlen, die Parteien, die Presse, die kritische Öffentlichkeit, das alles wären, manchmal sagt man sogar, Transmissionsriemen, wo der Bürgerwille auf den Staat einwirkt, um sich den Staat zurechtzumachen, zu verändern, zu modeln, beim Staat was zu verändern, damit er dem Bürgerwillen und den Bürgerinteressen besser entspricht. So denkt man sich. Ja, man kann wählen, man kann kritische Artikel schreiben, man kann Parteien gründen, damit im Staat eine andere, eine bessere, eine für den Bürger vorteilhaftere Politik gemacht wird. Das ist der Grundgedanke. Ich will darauf hinaus, genau umgekehrt ist, die demokratischen Institutionen, eben die genannten Wahlen, Öffentlichkeit, Parteien, Parlament, sind nicht Mittel, mit denen der Bürger sich den Staat zurechtmacht, sondern sind Mittel, Instrumente, Hebel, mit denen der Staat sich den Bürger zurechtmacht. So, das ist jetzt erst der These. Geht es ins Beweisen dafür. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Das Ausholen geht so. Die moderne Herrschaft, die moderne Staatsform, die moderne Obrigkeit lässt die Bürger, lässt ihre Untertanen keineswegs so in Ruhe, wie es, sagen wir mal, der Feudalismus gemacht hat. Die frühere Staatsmacht blieb den Menschen verdammt äußerlich. Was ich damit meine, ist ungefähr Folgendes. Der Bauer bestellt sein Feld, der Ritter oder der Herr oder der Graf, der Vogt, ist nicht zu sehen. Der bestellt sein Feld und so weiter und so weiter. Und wenn die Ernte ist, kommt der Vogt vorbei und holt sich ein Drittel ab. Und wenn er das hat in seinen Wagen und das auf die Burg fährt, ist er wieder weg. Und dann merkt der Bauer wieder nichts mehr von dem. Der Staat nützt denen nichts. Der hat zu denen eigentlich kein Verhältnis, außer dass er ihnen irgendwann was wegnimmt. Dann kommt er, nimmt es weg und haut ab und ist wieder weg. Ein äußerliches Verhältnis. Der nützt denen nichts, die brauchen denen nichts und der Satz, der Ritter würde den schützen, ist er fast eine Ironie. Vor wem schützt er ihn eigentlich? Vor einem anderen Ritter, der genau dasselbe mit ihm machen will. Ja, also die Vorstellung, der Landesherr schützt seine Bauern. Ja, der schützt seine Bauern, weil die sein Besitzstand sind. Und er schützt sie vor einem anderen, der die Bauern gern hätte, weil er genau dasselbe mit ihnen machen will wie der eine. Also wenn das ein Schutz ist, ist das Wort Schutz eine Ironie. Im Verhältnis dazu greift die moderne Staatsmacht ins Leben der Bürger viel umfassender ein. Übers Recht, muss man sogar sagen, ist das ganze Leben bis in jedes Detail in der Form von Erlaubnissen und Verboten, in der Form von Ermächtigungen und Beschränkungen reguliert. Alles, was du machst, ist ein rechtlicher Tatbestand. Ich weiß nicht, wer Jura studiert oder mal einen kennt, der Jura studiert hat. Es gibt unter den Juristen geradezu einen Spaß, der geht so, ein Mann mit Hund geht über die Wiese, was ist die Rechtslage? Ja, gut, soll er Witz sein? Aber was ist der Witz? Irgendeine Rechtslage ist es. Auch diese Aktion ist rechtlich geregelt. Was darf er, was darf er nicht? Was für Pflichten ist er damit eingegangen? Mit wem hat er einen Vertrag geschlossen, ohne es zu wissen? Alles das liegt vor, wenn einer mit einem Hund über die Wiese geht. Ja, Menschen lieben sich. Wie ist die Rechtslage? Gut, es könnte sein, sie sind verheiratet. Dann ist die Rechtslage klar. Dann sind Rechten und Pflichten durch einen Vertrag, den man vor dem Staat geschlossen hat, geregelt. Dann gibt es Rechten und Pflichten. Angenommen, man ist nicht verheiratet. Da gibt es auch Rechte und Pflichten. Rechte und Pflichten halt für, dann gibt es halt Gesetze, die für unverheiratete Paare gelten. Es gibt nichts, noch nicht einmal Raucher können rauchen, ohne dass eine Rechtslage entsteht. Also in der Hinsicht ist das Leben umfassend von der Staatsgewalt reguliert. Und weil die Bürger dauernd in ihrem Gegensatz ihren Egoismus, ihren Privatmaterialismus betätigen, ist das Recht nicht eine Geschichte, die äußerlich auf alle Bürger einwirkt, sondern ist das Recht eine Geschichte, da ruft jeder Bürger dauernd nach dem Recht gegen den anderen Bürger. Sagt der Vermieter, ab nächstes Jahr zahlst du mehr für die Wohnung? Was macht der Mieter? Er geht zum Mieterbund und sagt, darf der das? Da merkt man, wie die Menschen bei uns sind. Dass dem nicht schmeckt, ist also klar, der will nicht mehr bezahlen. Dass ihm nicht schmeckt, ist klar. Was will er wissen? Ob der andere darf. Wenn er darf, sagt er, na gut, dann zahle ich es ihm. Wenn er nicht darf, sagt er, was, der darf nicht, dann brauche ich mir es nicht gefallen lassen. Also er fragt einfach danach, wie die staatlichen Erlaubnisse und Verbote in dieser Frage liegen. Und dadurch und in der Hinsicht ist das Recht in den Handlungen der Bürger überall präsent. Und die Bürger rufen selber dauernd gegen andere nach der Gegenwart des Rechts und der rechtlichen Aufsicht. Insofern ist was dran am freien Bürger jetzt in der anderen Hinsicht. Er untersteht einer Obrigkeit, aber er ist nicht einfach Untertan. Der moderne freie Bürger untersteht einer Obrigkeit, aber er sagt Ja zu ihr. Er hat einen Willen, der ist positiv auf den Staat gerichtet. Ja, das ist die große Schwierigkeit aller Revoluzzer heutzutage. Ja, wie leicht ist es in Lateinamerika, wo die Leute einfach von denen, die das Land besitzen, dauernd geprügelt und vertrieben werden. Wo die einen rechtlos sind und die anderen alles Recht haben, weil die Gewalt. Wie leicht ist es dort, zu sagen, komm, mach mal einen Aufstand. Da gibt es eigentlich dann bloß die Frage, traut man sich's oder traut man sich's nicht. Bei uns ist es nicht der Fall. Der Staat wird bejaht von den Bürgern. Ja, sie brauchen ihn als Privateigentümer. Erst macht er sie zu Privateigentümern. Er zwingt ihnen die Betätigung ihrer Interessen in der Form der Verfolgung eines Privatinteresses gegen andere auf. Das ist der Weg, der ihnen eröffnet wird, aufgezwungen wird. Aber es ist auch der Weg, der ihrem Materialismus eröffnet wird. Jetzt ergreifen sie den Weg. Und weil sie ihn ergreifen, entdecken sie und anerkennen sie, dass ein solches Interesse tatsächlich eine Gewalt braucht, die andere zur Respektierung meines Eigentums zwingt. Jeder, der Eigentum hat, deswegen gibt es das ja auch dann bis runter zu Westerwelle und Ludwig Erhard und so Leute, die haben gesagt, auch der Arbeiter braucht ein Eigentum, dann ist er fürs System. Ja, wenn einer gar kein Eigentum hat, dann ist es schlecht. Aber wenn einer Eigentum hat, der Heuchler zum Beispiel, also wenn er nicht zur Miete wohnt, sondern genau dieselbe beschränkte Behausung hat, aber die gehört ihm, dann ist er fürs System. Die wissen, die denken einfach ganz daher, von, dass die wissen, ein Eigentum ist darauf angewiesen, weil Eigentum dieser gewalttätige Ausschluss gegen alle anderen sind, die das Bedürfnis hätten. Ein Eigentum ist darauf angewiesen, dass die Staatsgewalt dem Eigentümer, ja, sich in das Eigentum des Eigentümers stellt und dieses Eigentum gegen andere schützt. Dieser Punkt, erst lässt man sich den Verlauf, den Weg des Interesses, den Weg des eigenen Materialismus von der Obrigkeit aufzwingen. Materialist darfst du sein, aber nur in der Form des Privatmaterialisten. Nur in der Form des Eigentümers lässt man sich aufzwingen. Dann macht man das Interesse aber zu seinem. Okay, dann bin ich halt in Gottes Namen Eigentümer und dann versuche ich, meinen Schnitt zu machen als Eigentümer. Wer das ergreift, das Mittel, und alle ergreifen es, auch die, die nichts besitzen außer ihrer eigenen Haut. Naja, die armen Menschen, die halt um Lohn nach, also um Arbeitsplätze nachsuchen müssen, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Alle sind Eigentümer. Manche Eigentümer, die besitzen etwas, und manche sind Eigentümer, die besitzen bloß sich. Aber wurscht. Kaum ergreifst du das Eigentümerinteresse, anerkennst du, so ein Interesse, so eine Form des Zusammenlebens der Menschen braucht schon eine Obrigkeit. Also der Staat wird gewollt. Das ist die große Neuerung gegenüber dem Feudalismus und gegenüber der Sklaverei. Der Staat wird von denen, die von ihm unter Kontrolle gehalten werden. Der Staat wird von der Macht, na Quatsch, der Staat wird von denen, die seiner Macht unterstellt sind, bejaht. A, B, aber wie? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Der Mensch lässt sich die Staatsmacht gefallen. Er ist Privateigentümer. Und weil sein Privateigentümerinteresse die Garantie der Gewalt braucht, sagt man Ja zur Gewalt als Bedingung und Mittel des eigenen Interesses. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, ich habe einen Übergang gemacht und will sagen, aber das stimmt gar nicht. Nochmal einen Schritt, damit es deutlich wird. Man lässt sich das aufgezwungene Privateigentümerinteresse gefallen. Okay, es ist ein Privateigentümer. Als Privateigentümer in seinem konkurrierenden Gegensatz zu anderen weiß man, man braucht die staatliche Garantie des Eigentums. Man braucht den erzwungenen Respekt anderer vor dem eigenen Eigentum. Und das kann nur der Staat machen. Man ist schon Staat. Jawohl, es soll einen Staat geben, als Bedingung und Mittel meines Interesses. Aber Mittel meines Interesses ist er gar nicht. Bedingung vielleicht. Aber genauso wie er Bedingung ist, ist er Schranke meines Interesses. Der Staat zwingt alle Eigentümer zu sein. Und das heißt, er zwingt den anderen den Respekt vor meinem Eigentum auf. Er zwingt aber auch mir den Respekt vor denen ihrem Eigentum auf. Und was das jeweils heißt, wird immer in neuen Gesetzen festgelegt. Das ist nicht ein für alle Mal fertig. Also, einfache Frage. Darf ein Eigentümer der Fabrik Menschen ins Elend stürzen? Ja, er darf. Diese Schädigung eines anderen Interesses ist erlaubt. Das ist in seinem Eigentum eingeschlossen. Darf der beschädigte Arbeiter, der mit Entlassung bedrohte oder entlassene Arbeiter, aus der Fabrik irgendwas, was er produziert hat, aus Revanche oder damit er Arbeit hat, mitgehen lassen? Das wäre auch eine Schädigung des Unternehmers. Nein, das darf er nicht. Darf der Unternehmer ihn rausschmeißen? Ja. Darf er ihn gleich rausschmeißen? Nein. Er muss die Kündigungsfrist einhalten. Und so weiter und so weiter. Was ich sagen will ist, jeder akzeptiert die Staatsgewalt als Instrument der Beschränkung der anderen, als Instrument, den anderen den Respekt vor meinem Eigentum aufzuzwingen. Aber keiner meint doch, dass man selber die Beschränkung seines eigenen Interesses von der Staatsmacht aufgezwungen kriegen will. Da ist jeder vielmehr der Meinung, ich verlange eh nichts Unrechts. Und das, was ich verlange,
ist allemal in Ordnung. Aber da bin ich der Richter, was in Ordnung ist. Und in der Hinsicht ist mancher dann über den Staat bitter enttäuscht. Denkt mal jetzt die Nokia-Arbeiter oder kürzlich die Leute bei AEG in Nürnberg. Wie die an die Öffentlichkeit und an den Staat herangetreten sind und gesagt haben, wir haben unser Leben lang einen braven Dienst an dem Gewinn von AEG gemacht. Wir haben das Werk nach dem Krieg wieder hochgezogen. Wir haben doch keiner Überstunde unsere Zustimmung versagt. Und jetzt wird uns unser Werk weggenommen. Da merkt man, die haben eine andere Vorstellung von Eigentum gehabt als die wirkliche, als die richtige. Die haben sich auch was eingebildet über, wofür der Staat da wäre. Dafür war er nicht da. Soll jetzt heißen. Der Staat wird bejaht, aber er wird bejaht als Mittel des eigenen Interesses und das heißt dann als sowas wie, als ein Garant dessen, dass die eigenen Konkurrenzbemühungen, soweit sie gerechte und anständige sind, auch von Erfolg gekrönt sind. Kein Mensch meint doch, er ist für den Staat, damit der Staat ihn zwingt, ein armer Prolet zu sein. Jeder meint, er ist für den Staat, damit der Staat ihm das Seine verschafft. Und was das Seine ist, da meint einer nicht ein Leben in Arbeit und ein Alter in Armut. Was ja für die große Mehrheit rauskommt. Aber das meint doch keiner, dass das ist, was er will. Und deswegen geht es ja zum Staat. Ja, ich bin für den Staat, denn er ist die Bedingung meines Interesses. Eigentlich immer nur über eine gehörige Täuschung darüber, wofür der Staat eigentlich da ist. Das Ja zum Staat gelingt nur über ein Irrtum. Also, noch eine andere Formel dafür und dann der Übergang in den nächsten Punkt. Die Bürger, die sich auf den Privatmaterialismus haben festnageln lassen, wissen, dass sie den Staat brauchen und sie wollen ihn. Aber es ist und bleibt eine Obrigkeit über sie und nicht das Mittel ihres Interesses. Deswegen besteht das Ja zum Staat nicht darin, dass der Bürger als Bürger zugleich ein Staatssozius wäre. Sondern der Bürger akzeptiert eine Trennung. Der Bürger lässt gelten, dass es ihm gegenüber, getrennt von ihm, eine Obrigkeit gibt und braucht, die schaltet und waltet, wie sie meint, dass es nötig ist. Oder anders ausgedrückt, die alten Theoretiker haben gesagt, in der bürgerlichen Gesellschaft ist der Mensch ein gespaltenes Wesen. Er ist einerseits Privatbürger, Bourgeois. Er ist der seine Privatinteressen verfolgt und andererseits und getrennt davon und nur dann, wenn er nicht Privatbürger ist, ist er einsichtsvoller Staatsbürger, nämlich Citoyen. Also da gibt es diese Formel Bourgeois und Citoyen. Der Bürger ist gespalten in Bourgeois und Citoyen. Er ist praktisch Agent seiner Privatinteressen. Sucht seinen Erwerb, sucht seinen Vorteil. Und daneben und eigentlich unpraktisch, nämlich bloß theoretisch, ist er Anhänger des Staats und ist als solcher verantwortlich denkender Staatsbürger. Den Staat als eine andere Institution akzeptieren, das ist sein Wille zum Staat. Zweitens, darüber, da war ich gerade schon, wofür der Staat dann da ist, muss er eine Täuschung pflegen, denn sonst kann er gar nicht dafür sein. Denn dass der Bürger der Meinung ist, der Staat ist dafür da, ihn auf die Betätigung von Privatinteressen festzulegen, die für ihn, jedenfalls für die große Mehrheit, überhaupt nicht zum Erfolg führt, das kann er nicht meinen, dann kann er nicht mehr für ihn sein. Also meint man, der Staat wäre dafür da, dem Bürger, und zwar jedem, auch dem kleinen Mann, Wohlfahrt, Sicherheit, Zukunft und was man immer, wie man immer das nennt, zu sichern. Weil die Praxis des Umgangs mit dem Staat, weil die Wirklichkeit des Staats eine einzige Enttäuschung dieses Glaubens ist,
ist das Ja zum Staat dauernd gefährdet. Also, weil der Staat eben nicht dieses Mittel meines Interesses ist, beschert er den Menschen lauter Enttäuschungen. Und wenn er an euch selber oder an eure Bekannten oder Eltern denkt, die Welt ist doch voll von Leuten, die sagen, der Staat macht doch nichts Gescheites. Lauter Lumpen denken bloß an sich, wissen gar nicht mehr, wie es uns da unten geht. Und so weiter, weil solche Sprüche sind doch massenhaft zu haben. Jede Menge Enttäuschung. Aber eine Enttäuschung gibt es bloß, weil man an Glauben gehabt hat. Wer die Sache objektiv gesehen hätte, ist nie enttäuscht. Der weiß, wusste ja von Anfang an, was gespielt wird. Nur wer eine Hoffnung hat, hat eine Enttäuschung. Und wer Enttäuschung äußert, hält in der Form der Enttäuschung die Hoffnung hoch. Eigentlich müssten die Regierenden doch. Bis dahin, dass eben sowas passiert wie jetzt im letzten Herbst, habe ich einmal versucht, ins bayerische Fernsehen zu kommen, ist mir misslungen. Da war in Nürnberg so eine Veranstaltung, die hieß das Bürgerforum, so viel Armut in einem reichen Land. Und dann wird von der Nürnberger Tafel über die Schuldnerberatung, über die Arbeiterwohlfahrt, über eine kostenlose Nachhilfeorganisation, treten alle an. Und da sitzen aber auch Politiker da, CDU, SPD, CSU natürlich in Bayern, SPD und was sonst noch so kreucht und fleucht, sind da und die Bürger sagen einfach, uns geht so schlecht. Na, die von der Tafel sagen, wir haben gar nicht geglaubt, wie viele Menschen in Nürnberg hungern. Und tun alle so, wie wenn sie jetzt am CSU-Politiker aus dem Bayerischen Landtag sagen, dann sagt er, ja, wenn das so ist, dann müssen wir das alles schleunigst umstellen. Versteht ihr? Die Leute treten an die Politiker ran und sagen, in unserer Schule ist die Wand schon 5 Jahre nicht mehr gestrichen worden. Und der anstatt und meinen, wenn der Politiker das hört, dann sagt er, ach so, das haben wir vergessen. Ein anderer kommt und sagt, ich bin arbeitslos. Dann soll der Politiker sagen, ach so, dann muss man die Arbeit beschaffen. Und. Wenn Leute überhaupt antreten und einfach den Politikern eine Liste ihrer Leiden vortragen, ihrer sozialen Nöte vortragen, dann lebt es von dem Glauben, der Politiker wäre dafür da, das abzustellen. Sonst trage ich das dem nicht vor. Und dieser Glaube, der dauernd enttäuscht wird, muss und will genährt sein. Und deswegen geht die demokratische Freiheit nicht bloß nicht ab ohne eine Täuschung über den Staat und nicht bloß ab ohne lauter Enttäuschungen drüber, sondern er geht auch nicht ab ohne eine dauernde ideologische Betreuung der Bürger. Dieser Irrtum, dieser Glaube muss genährt, muss gepflegt, muss gehegt werden, damit er nicht verfällt und in irgendeine endgültige Enttäuschung umschlägt, die sagt, jetzt glaube ich es nicht mehr, jetzt weiß ich, die wollen was anderes als meine Wohlfahrt. Und das ist die große Leistung der demokratischen Institutionen, der demokratischen Formen, die Pflege dieses immer zu enttäuschten Glaubens, der Staat wäre dafür da, dass meine Wohlfahrt rauskommt. Ich will es an 2 zentralen Bereichen durchnehmen, den Gedanken, nämlich an der Öffentlichkeit, also am demokratischen Dialog und an den Wahlen. Und das ist dann auch das Ende, mehr kommt nicht mehr. Also solange halt er schon noch durch. Der demokratische Dialog, die Öffentlichkeit, die Medien, die Talkshows, die Zeitungen, die Kommentare, alles das ist jetzt gemeint. Der ganze Sektor geht aus von einer stetigen und immer neu entstehenden Unzufriedenheit der Menschen. Das ist völlig klar. Denken wir uns mal ein kleines bisschen ganz anders. Nämlich, stellen wir uns vor, der Staat wäre wirklich das, was man ihm nachsagt. Der Organisator der allgemeinen Daseinsvorsorge. Und die käme auch noch raus. Man muss sagen, dann wäre es gar nicht unvernünftig, wenn die Menschen total unpolitisch wären. Bräuchten sich ja nicht drum kümmern. Die gehen ihrer Wege und die andere Abteilung der Arbeitsteilung sorgt für die allgemeine Daseinsvorsorge. Wo ist das Problem? Da müsste man überhaupt nicht Zeitungsartikel schreiben, da müsste man nicht Parteien gründen. Wo immer, man müsste auch nicht in Talkshows drängen und sich zu Wort melden. Wo immer derlei passiert, geht es von Unzufriedenheit aus. Ja, das passt nicht, jenes passt nicht, ich habe ja schon was gesagt. An den Schulen werden die Wände nicht mehr gestrichen, dann fehlen Schulbücher, dann fehlen Lehrer und es fallen Stunden aus. Die Rentner kriegen zu kleine Renten und jetzt hört man ja, die kriegen so kleine Renten, dass wenn sie zusätzlich sparen, ist immer noch nichts, dann kommen sie immer noch nicht auf die Grundversorgung. Jetzt geht die ganze Riester-Rente an den Staat bei einem großen Teil der Riester-Sparer. Weil die alle sowieso über die Sozialhilfe nie hinauskommen, wurscht, was sie machen. Wieder was zum Klagen. Dann ist im Krankenwesen, die Gesundheitskosten sind nicht mehr bezahlbar und deswegen werden jetzt auch die Leistungen schlechter und mancher kriegt irgendwas nicht mehr, was er meint, dass er bräuchte. Klage. In der Stadt sind Kindergärten versprochen, es gibt sie nicht. Klage. Und. Die ganze öffentliche Debatte geht aus von Unzufriedenheit. Erstens. Zweitens. Die erste große Leistung dieser Institution kritische Öffentlichkeit besteht darin, dass sie die Unzufriedenheit als im Prinzip berechtigt anerkennt. Das ist demokratisch. Nicht quasi, wer hier sagt, irgendwas stimmt nicht, der beleidigt den Chef und wer den Chef beleidigt, ist er Majestätsbeleidiger und wird eingesperrt. Das nicht. Nein, Unzufriedenheit ist im Prinzip berechtigt, darf sein, darf sich, soll sich artikulieren dürfen. Der erste große Schritt. Und dieser erste große Schritt, muss man erstmal sagen, ist ja die Propaganda einer Unwahrheit. Nämlich der Unwahrheit, eigentlich sollte es die Gründe zur Unzufriedenheit nicht geben. Ist klar, was ich meine? Wenn einer mit Unzufriedenheit ankommt und der, an den er hinmeckert, sagt, ja, sag sie nur, ja, der tut so wie, ja, da muss was schiefgelaufen sein, wenn du jetzt hier Grund zur Unzufriedenheit hast. Die Wahrheit ist doch, da ist nichts schiefgelaufen, das ist alles genauso gelaufen, wie es laufen muss. Also denk mal, da sind Menschen arbeitslos. Und da kommen die am Staat hin und sagen, hey, wir sind arbeitslos. Und dann sagt der Staat, ja, da muss man sich drum kümmern. Die erste Geschichte, dass der Staat sagt, naja, wisst ihr, wir haben eine freie Wirtschaft eingerichtet. Da werden die Menschen angestellt, wenn sie sich für einen Unternehmer lohnen und wenn nicht, fliegen sie raus. Dass du arbeitslos bist, ist im Programm drin. Das gehört dazu, da brauchst du nicht meckern, das ist normal. Ne? Das wäre die Wahrheit. Und die Wahrheit würde ja die Menschen schon drauf stoßen, na, ob man das haben will, das Verhältnis. Ob das also ein gutes Gemeinwesen ist, an dem er mitwirkt, für das man sich hergibt und so weiter. Die Wahrheit würde die Leute auf was stoßen. Es ist die Unwahrheit zu sagen, ja, wenn du Grund zur berechtigten Klage hast, dann ist hier was schiefgelaufen. Das behauptet, die Schäden, die bei den armen Leuten entstehen und bei der großen Mehrheit der Bevölkerung entstehen, die Schäden ihres Materialismus, die sind arm, im Alter schon gleich und so zu, die Schäden wären Ergebnis von irgendeinem Fehler. Das ist der erste Schritt und es ist wichtig, dass diese Lüge passiert. Das ist die Weise, wie die Hoffnung aufrechterhalten wird. Ja, Arbeitslosigkeit ist ein Marktversagen und da muss was geschehen. Der erste Schritt, aber bloß der erste. Einigen muss man vielleicht noch mit hineinfügen, die öffentliche Debatte, also die Kommentatoren in der Presse und so weiter, sie geben ja nicht jeder Unzufriedenheit recht. Sie sortieren schon gleich bei der Unzufriedenheit, die sich meldet, in Berechtigte und in unverschämte Ansprüche. Also wenn man denkt, die damaligen Hartz-IV-Demonstrationen in der ehemaligen Ostzone, also die Demonstrationen um zu 2002, 2003 rum in der Schröder-Zeit, wo die das Hartz-IV eingeführt, oder was 2004, wo sie das Hartz-IV eingeführt haben, und da haben dann, wie gesagt, Armut nach Gesetz oder Armut auf Gesetz und so weiter. Da hat die Regierung den Ton gehabt, das ist unverschämt. Jetzt kriegen sie doch immerhin ihre 375 Euro und was wollen sie denn eigentlich noch? Und bei den Lokführern und ihrem Streik, da war auch in der Öffentlichkeit schnell der Ton, das ist doch unverschämt. Aber oft und eigentlich in der Regel ist es, naja, im Prinzip und auch der Wille, dass ihr euch besser stellt, ist nicht grundsätzlich Unrecht, sondern ist anerkannt. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Die Verwalter der öffentlichen Meinung erinnern das Interesse, auch wenn es anerkannt ist dran, dass es doch bloß ein Partikulares ist und es gibt so viele andere. Ja, da melden sich die Rentner und sagen, ihr Rente sinkt unter furchtbare Niveaus. Da kannst du von einem Sozialpolitiker in Berlin schon gesagt kriegen, naja, die Rente sinkt, das stimmt schon, aber die Löhne sinken ja auch. Ja, umso schlimmer, meinen die, na, dann brauchen die Rentner sich nicht so aufbauen. Die meinen, die Rentner sollen wieder ruhig sein, die anderen haben ja auch Grund zur Unzufriedenheit und dann hat der Rentner schon keine mehr. Und umgekehrt. Und manchmal melden sich die mit den Löhnen und dann kriegen sie gesagt, aber den Rentner nehmen wir doch auch gerade was weg. Also einfach, die kriegen einfach gesagt, es ist ein partikulares Interesse. Und als partikulares muss es nicht schlecht und übel sein, aber es ist halt bloß eins und es gibt ja so viele. Also darf man sich nicht erwarten, dass es erfüllt wird. Nächster Schritt, und das ist jetzt der große Hammer, der große Schritt ist, insoweit kein partikulares Interesse ist, wird das beschädigte Interesse, das sich kritisch zu Wort meldet, als Index dafür genommen, wie schlecht es ums Gemeinwesen steht. Ja, also Argumente der Art sind, melden sich welche und sagen, sie sind arbeitslos. Sie können nichts verdienen, sie können nicht leben, das ist alles furchtbar. Sagen die Politiker, ja, ihr habt ja recht, aber es gibt so wenig Arbeit in Deutschland. Ja, da wird das Problem des Menschen, der kein Geld hat, auf ein höheres Niveau kommen. Es gibt so wenig Arbeit in Deutschland. Was ist jetzt das Problem? Wir müssen in Deutschland mehr Arbeit organisieren. Wie geht es? Ja, sie muss sich halt für die Unternehmer mehr lohnen, sonst gibt es nicht mehr Arbeit. Es gibt einen Weg für euch, Arbeitslose, zu einem Einkommen zu kommen, aber nur, wenn die Unternehmer in Deutschland mehr verdienen können. Sonst habt ihr keine Chance. Das heißt natürlich, dass ihr mit euren Löhnen runter müsst. Arbeit kann es bloß geben, wenn das, warum ihr überhaupt Arbeit braucht und wollt, nicht zum Zug kommt. Das ist eine schöne Geschichte. Und die geht an tausend Stellen mit tausend anderen Argumenten, aber immer auf dieselbe Tour. Ein beschädigtes Interesse meldet sich zu Wort. Und vielleicht muss man das noch einfügen. Es meldet sich aber auch gar nicht selber zu Wort. Sondern es hat schon immer gleich seine Bestalten und würdigen Fürsprecher. Ja, dann melden sich Gewerkschaftsfunktionäre, dann melden sich Arbeiterwohlfahrtsfunktionäre, dann melden sich CDU, SPD-Politiker, dann melden sich Politiker von den Linken und interpretieren die beschädigten Interessen schon immer gleich im Lichte des Staates. Sie sagen schon, inwiefern diese Interessen Indikatoren eines schlechten Zustands unseres Gemeinwesens sind. Und bloß als solche Indikatoren haben Sie wirklich recht. Dann nämlich muss man sich um eine Verbesserung des Gemeinwesens kümmern. Ja, das kann auch mal so gehen. In der Schule werden die Wände nicht gestrichen und die Schulbücher fehlen. Ja, das ist ein Skandal, klar, ein Skandal, das muss anders sein. Aber das Problem ist ja, die Staatskassen sind leer. Und mit leeren Staatskassen gibt es halt kein Geld. Und wenn es kein Geld gibt, was kann man da tun? Die Staatskassen müssten voller werden. Wie könnten die Staatskassen voller werden? Dann kommen wir wieder in die Leier vor Grad. Nur wenn mehr Wirtschaftstätigkeit im Land ist und mehr Steuern bezahlt werden, dann können die Staatskassen gefüllt werden, dann kann eben die Schulwelt gestrichen werden. Was muss also passieren? Es muss mehr Geschäft in Deutschland laufen. Wie? Die Unternehmer müssen mehr Geschäft machen können, sonst gibt es nicht mehr Geschäft. Wie? Alle müssen billiger und länger arbeiten, dann kommt das Geschäft, dann kommt die Staatskasse und dann kommt vielleicht im allerletzten Schluss sogar die Wand in der Schule in Ordnung. Aber alles muss vorher gemacht, alle nationalen Haupt- und Oberanliegen müssen vorher befriedigt werden, ehe die Wand in der Schule gestrichen wird. Dieses Muster, ein beschädigtes Interesse, wird artikuliert, kriegt Recht, wird als Indikator dessen, dass es ums Gemeinwesen schlecht steht, aufgegriffen. Und dann wird der neue Imperativ daraus formuliert. Also muss jetzt das Gemeinwesen auf seinen Bestand, auf seinen Nutzen, auf das Funktionieren seiner Kassen schauen und sich gegen alle Ansprüche entschlossener durchsetzen. Das ist ein lustiger Punkt. Da kommen Bürger und meinen, der Staat wäre für ihr Wohlfahrt da, werden deswegen kritisch und am Schluss kriegen sie vom Staat die Antwort, okay, er hat verstanden, er muss alle Interessen im Land mehr um die Kantare nehmen und mehr in die Pflicht nehmen und weniger Ansprüche gegen sich gelten lassen. Der Bürger fängt an mit einer Unzufriedenheit über den Staat und meldet sich und heim geht er mit der Unzufriedenheit des Staats über ihn. Das ist einmal ein schöner Dialog. Ja, er hat verstanden, dass alle sich viel mehr fürs Gemeinwesen ins Zeug legen müssen und nicht Ansprüche stellen sollen. Das ist die Lektion, die aus jedem gelungenen demokratischen Dialog rauskommt. Das leistet es beides, das leistet es Doppelte. Einerseits wird auf die Weise der Ursprungsirrtum, die Ursprungstäuschung, der Staat wäre für die Wohlfahrt der Leute da, aufrechterhalten, mit neuer Nahrung versorgt. Andererseits wird die Beschädigung des Interesses, die passiert ist und passiert, als unvermeidlich und notwendig hingestellt und dem Menschen wird zugemutet, dass er das überhaupt nicht als einen Widerspruch dagegen auffasst, dass der Staat für seine Wohlfahrt da wäre. Gut, letzte Abteilung. Reden wir noch über die Wahlen. Die Wahlen, ja, das Hochamt der Demokratie. Diese heilige Institution, an der sich gute und schlechte Staaten total sortieren. Das macht mal sehen, die imperialistische Qualität dieser demokratischen Werte. Inzwischen sind doch unsere Regierungen überall auf der Welt die Aufpasser, ob die anderen eigentlich korrekt regieren. Ja, demokratisch, dass unsere Wahlbeobachter sind in Georgien, sie sind in, wo kürzlich noch? In Kenia, sie sind in der Ukraine. Wo immer gewählt wird, sind unsere Wahlbeobachter und geben entweder den Stempel und sagen, okay, die geht in Ordnung, oder das ist ein falscher Staat. Also die Wahl ist die allerheiligste Institution der Demokratie. Warum? Weil sich tatsächlich die Staatsmacht dem Votum der Bürger aussetzt. Das tut sie. Periodisch werden die Bürger an die Urnen gerufen und sollen und dürfen wählen. Es ist Ihr Tat zu sagen, von wem Sie regiert werden wollen. Das hat das Moment von, das ist ein Bekenntnis zum Regiertwerden. Wer an die Wahl, wer zur Wahl geht und sagt, ich will lieber von dem regiert werden als von dem, das heißt für die Staatsmacht immer eins als allererstes. Nur regiert werden will er sowieso. Und das ist für den Staat sehr wichtig. Erinnert ihr euch, wenn Wahlabend ist, ne, und dann geht es immer, wenn es ausgezählt und Hochrechnungen und enorme Spannung und so weiter, und neben allem anderen wird immer genau aufpasst, wie hoch die Wahlbeteiligung war. Das könnte man doch sagen, dafür, dass irgendein Kanzler rausgekattelt wird, ist es doch scheißegal, ob viel oder wenig abgestimmt haben. Kommt ja gar nicht drauf an. 35% sind 35 oder 45 oder 65% sind 65%, die Stammsumme ist doch gar nicht wichtig. Also das Kollektiv, das gewählt hat, die Größe davon ist doch gar nicht wichtig und ist ja auch nicht wichtig dafür. Es gelingt ja auch immer, eine Mehrheit im Parlament zu bilden. Wurscht, ob viel oder wenig gewählt haben. Aber es ist für die Regierung enorm wichtig und für den ganzen Staat enorm wichtig, ob eine anständige Mehrheit im Volk wählt. Weil vor allem anderen dessen, was sie raussuchen, der Umstand, dass es ein Bekenntnis zum regiert werden wollen ist, das hören sie alle total raus. Und auf dieses Bekenntnis legt man Wert. Und wenn das Bekenntnis schlapp ausfällt, sagen sie, oh weia, die Politikverdrossenheit nimmt zu, das ist kein guter Zustand. Also von oben, vom Staat her, ist es viel wichtiger, dass die Leute überhaupt wählen, als wen sie wählen. Weil das Wählen ein Bekenntnis zum Staat ist, zum regiert werden wollen. Diese Gelegenheit wird den Bürgern gegeben. Ihr dürft euch raussuchen, von wem ihr regiert werden wollt, weil damit bekennt ihr euch mal in jedem Fall dazu, dass ihr regiert werden wollt. Der Staat setzt sich dem Votum der Bürger aus. Aber in einer Weise, dass er für die Obrigkeit und ihre Handlungsfreiheit nichts riskiert. Das ist ein lustiger Punkt. Die Bürger sind der Souverän, der Volkssouverän spricht, ja, wenn gewählt wird. Aber was hängt denn von seinem Spruch ab? Der Staat nicht. Also den Staat abwählen geht nicht. Man kann die CDU abwählen und die SPD hinwählen, aber man kann nicht den Staat abwählen. Das ist nicht im Angebot. Also der Staat setzt im Grund überhaupt nichts aufs Spiel. Außer der Karriere von Politikern und Parteien. Politiker und Parteien können scheitern. Na, und dann ist der Berufsweg missglückt und Friedrich Merz muss wieder in seine Rechtsanwaltskanzlei zurück. Sagen wir mal. Oder es schiffen auch Parteien ab, die gehen dann unter. Heute lese ich, die Grauen Panda lösen sich jetzt auf. Das war jetzt, also jetzt ist endgültig vorbei damit. Die haben kein Geld mehr. Gut, das gibt's. Was wird riskiert von der Obrigkeit? Die Karriere von Politikerfiguren und die Karriere von Parteien. Aber nicht der Staat. Der wird nicht aufs Spiel gesetzt. Man kann wählen, von wem man sich am liebsten regiert werden will, wem man am ehesten vertraut, dass er es gut meint beim Ausüben der Macht. Man kann auch wählen, welche ideologische Fassung des Gemeinwohls, erst kommt der Staat und dann kommt das Privatinteresse, ja, dieses Gemeinwohlverhältnis, wie der Hitler gesagt hat, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, dieses Prinzip. Welche ideologische Fassung man lieber möchte, möchte man es lieber sozialdemokratisch, dann heißt, der Staat hat eine soziale Aufgabe und er muss vor allen Dingen die Schwachen schützen. Da ist die Lüge, dass der Staat erst einmal die Menschen schwach macht. Dass es sozial Schwache gibt, ist ein Produkt der Eigentumsordnung. Das sagen sie nicht, aber die Schwachen schützen, das sagen sie. Na, dann kommen die Konservativen und die sagen, Leistung muss sich lohnen und die sind für die andere Seite der Gerechtigkeit. Nicht für die Seite der ausgleichenden Gerechtigkeit, sondern für die Seite der Leistungsgerechtigkeit. Wenn schon Konkurrenz ist, dann soll der es in der Konkurrenz weiterbringt, auch was davon haben. Das sind dann die Konservativen. Welche Ideologie einem da lieber ist, das kann man auch wählen. Aber die wirkliche Politik, die dann gemacht wird, bestimmt der Wähler nie und nimmer. Und es ist sogar in der Verfassung niedergelegt, dass er sie nicht bestimmt. Er wählt Politiker, die heißen dann sogar Repräsentanten, Volksvertreter, aber sie vertreten nicht die Wähler, sondern sie folgen dann nur noch, sie sind freie Abgeordnete und sind nur noch ihrem Gewissen verpflichtet, steht in der Verfassung. Das heißt, Vertreter eines Interesses an die Macht wählen, damit an der Macht dieses Interesse vertreten wird, das ist bei uns verboten, das gehört zur Demokratie gar nicht. Ein imperatives Mandat gibt es nicht. Kein Wähler kann seinen Abgeordneten abberufen, wenn er nicht tut, was der Wähler gemeint hat, dass er tun soll. Der Abgeordnete wird gewählt und es ist ein Akt, nicht der Akt der Mandatierung des Abgeordneten durch einen Bürgerwillen, sondern es ist der Akt der Ermächtigung des Abgeordneten dafür, dass er dann den Staat verwaltet, wie er meint, dass es gut ist, und eine Emanzipation des Staats aus dem Bürgerwillen. Also das ist mir nochmal wichtig, weil der Gedanke, wie er in der Sozialkunde gelehrt wird, ist, die Wahl ist das Mittel, den Staat an den Bürgerwillen zu binden. Die Wahl ist das Mittel, den Staat an den Bürgerwillen zu binden. Den Staat dazu zu bringen, dass er tut, was die Bürger wollen. So denke ich langsam in der Sozialkunde. Oder durch ihn. Da können wir ja dann drüber reden, ich bin ja eh gleich fertig. Also, mein Satz, während es heißt, die Wahl ist dazu da, um den Staat am Bürgerwillen zu binden, ist die Wahl in Wahrheit dazu da, den Bürgerwillen am Staat zu binden. Oder umgekehrt, immer neu, die Loslösung, die Befreiung des Staats aus dem Bürgerwillen, immer neu herzustellen. Immer neu eine Ermächtigung zu erteilen, dass jetzt welche über andere bestimmen sollen. Und damit die Freiheit der Bürger nicht verloren geht, darf das nicht ein für alle Mal passieren. Ja, die Bürger wären echt unfrei, wenn sie einmal wählen dürften und dann ist vorbei. Also wird die Wahl periodisch wiederholt. Bei uns heißt wird Macht nur auf Zeit erteilt. Ja, da wüsste ich als Satz, bei uns wird Macht nur auf Zeit erteilt, das aber immer wieder. Also doch auf ewig. So, jetzt mache ich mal Schluss. Wir können dann noch Überlegungen und Zusammenfassungen und auch Einsprüche, wenn jemand sagt, ich habe jetzt doch irgendwas verzerrt dargestellt, so kennt das gar nicht oder es kommt ihm nicht so vor, wie er es kennt, oder er hat Probleme, das zu finden, wie er es kennt und so weiter. Ist alles okay, meldet euch und sagt, was ihr einzuwenden oder anzubringen habt. Das Argument war, was ist die Konsequenz daraus, wie machen wir es besser? Ja, das war das die Frage. Also mal ein Ansatz, der eine Zurückweisung ist. Später mache ich es dann wieder andersrum. Aber erstmal eine Zurückweisung. Leute, fragt nicht immer gleich, wie man es besser macht. Aus folgendem Grund. Wer sagt, wie machen wir es denn besser? Legt den Ton vor, okay, die Kritik ist gegessen. Okay, die Kritik ist verstanden und gebombt. Aber es fragt sich, was eigentlich draus wird. Ja? Da möchte ich sagen, wer die Kritik wirklich versteht und billigt, steht nicht ganz dunkel da bezüglich dessen, was folgt. Immerhin ist in der Kritik doch schon gesagt worden, wenn du sie mitmachst, ja, was das Verkehrte dieser Ordnung ist, sodass es eine Herrschaftsform sein muss. Privateigentum, Privatinteressen, solche Interessen, die müssen miteinander im Gegensatz stehen. Die können bloß unter dem Kommando und unter der Aufsicht einer übermächtigen Gewalt, einem Gewaltmonopol, überhaupt untereinander zum Frieden gezwungen werden. Aber das liegt an der Natur dieser Interessen und nicht an dem Interesse dessen, dass ich essen will und du auch essen willst. So, das war vorhin schon mal gesagt von mir. Also wenn du jetzt fragst, wie wollen wir es besser machen, dann ist es den gemeinsamen Lebensprozess nicht in der Form einer Konkurrenz von Privateigentümern abwickeln. Dann brauchst du auch keine Obrigkeit, die auf jeden dauernd aufpasst. Das ist eine Fassung. Jetzt sagst du wieder, okay, verstanden, aber wie soll denn das gehen? Ja? Ja, kann man schon machen. Wir können es ja auch sehen, wir können den Dialog ja auch anders probieren. Du sagst nicht, wie soll es gehen, sondern du sagst, warum du glaubst, dass es so schlecht oder gar nicht geht. Du bringst einfach deine Bedenken ein, warum das nicht geht. Und ich sage dir was, die Bedenken kommen alle aus dem Kapitalismus, den du kennst. Genau auf das läuft es raus. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Vielleicht sind wir noch nicht präzis genug bezüglich dessen, was damit genau gemeint ist, aber genau daraus läuft es raus. Ach, er hat gesagt, er hätte es so verstanden, dass es auf Anarchie und auf Gemeinschaft der Güter, Kommunismus rausläuft. Aber da hätte er mich wohl irgendwie zu simplifiziert verstanden. Und jetzt habe ich gesagt, nein, so verkehrt finde ich das erstmal gar nicht. Ja. Es ist halt allen Leuten hierzulande so natürlich, so selbstverständlich, dass sie sagen, dass Menschen zusammenleben, das geht doch bloß in der Form, dass jeder ein Privateigentümer ist und dem anderen abluchst, was er abluchsen kann. In jeder Fabrik findet eine Kooperation statt. Die ist keine, wo der eine dem anderen was abluchst, sondern wo sie, in dem Fall unter dem Kommando des Unternehmers, der einen Gewinn draus zieht. Da arbeiten sie zusammen und da kommt ein Gemeinschaftsergebnis raus. Da ist jetzt wieder das Komische, das gehört wieder dann dem Unternehmer und jetzt geht die Arbeitskräfte alles überhaupt nichts an. Das ist wieder blöd. Aber das ist doch kein so ein Rätsel, dass Menschen auch zusammenarbeiten können zu einem gemeinsamen Zweck.
Ja, da habe ich auch ganz gut gefallen, diesen
Also, haben Sie es gehört, man, ja? Der Mensch trägt das Böse, also jetzt ist die Vermutung, die jetzt vorgetragen wird, der Mensch trägt doch das Böse in sich, er will so viel wie möglich für sich zusammenraffen und es anderen wegnehmen. War das so? So ähnlich, ja? Ja, und man sieht es ja täglich. Und jetzt nochmal meine Erinnerung an den Punkt. Natürlich siehst du das täglich. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo es ums Privateigentum geht. Wo also jeder, übrigens ganz unabhängig davon, ob er böse ist oder gut oder harmlos ist oder nicht harmlos, wo jeder so gut dasteht, wie er dem Markt an Geld entziehen kann. Wie er rausschlagen kann, sei es für seine Dienste, sei es für das, wovon er andere Leute abhängig machen kann. Ja, dem Mietshaus, das er hat oder sonst was. In der Welt muss doch das alles passieren und muss es doch so ausschauen. Nur, du behauptest ja mehr als, in der Welt, in die ich schaue, sind alle raffgierig. Das ist deine Rede. Und das sage ich, okay. Aber du sagst ja, und auch außerhalb der Welt des Eigentums sind alle raffgierig. Und da muss man sagen, wo weißt du das her? Erst einmal, außerhalb der Welt des Eigentums hast du überhaupt keine Erfahrung. Du magst ein Urteil über eine Menschennatur, nämlich über die Art, wie der Mensch ist, ganz jenseits der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen du ihn siehst. Du bestreitest mir noch nicht mal, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse die Leute zu den Handlungen, die du als raffgierig und konkurrenzlerisch zur Kenntnis nimmst, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse die Leute zu den Handlungen zwingen, das bestreitet man noch nicht mal. Aber dann soll es doch nicht der Zwang sein, sondern die Menschennatur, die es auch ganz abhängig von den Umständen so nicht anders gibt und die gar nicht anders kann. Also am Schluss sagst du ja dann doch, dieses Privateigentum ist nichts, was der Staat organisiert und den Leuten als Existenzweise abverlangt, sondern ist Privateigentum, quasi liegt in den Genen. Und da muss ich das sagen, da brauchst du bloß mal in die geschichtlichen Formen der Staaten schauen, na da ist manches in den Genen gelegen vorher, vor Privateigentum. Nee, muss überhaupt nicht sein, du kannst ruhig weiterreden.
Allein schon, wenn wir hinzugehen, ja, dann können wir ja ernst mit ihm sehen, wie zum Beispiel der eine Affe dem anderen Affen die Parade sind und die jetzt auch. Der andere Affe schaut in der Frau und hat nicht
mehr. Ja? Damals, ein Argument möchte ich mal dazu sagen, nämlich, es ist schon die Besonderheit des Menschen, dass er der stammesgeschichtlichen Determination nicht unbedingt unterliegt. Du bist nicht gezwungen, weiterhin so zu leben wie er auf. Und auf unserer Weise tun wir es ja auch nicht. Bloß wenn es um die Rechtfertigung von Privateigentum geht, da ist jeder gern bereit zu sagen, wir sind ein Tier. In allen anderen Fragen, da wollen wir keine Tiere sein. Aber dann, also das ist die Biologie als Legitimationswissenschaft für den Kapitalismus, das ist richtig populär geworden, indem er immer dort, wo es um die Gegensätze geht, zur Biologie greift und sagt, na schau, die Affen und die Walrösser und sonst was waren doch auch schon so. Es mag ja sein, dass die so sind. Übrigens, das gibt natürlich dann wieder, aus demselben Grund, weil jeder mit der Menschennatur rumargumentieren will, gibt es natürlich dann Tierforscher, die sagen, es gibt aber Tierarten, die sind total kooperativ und friedlich und ist bloß derselbe Blödsinn andersrum. Auf derselben Ebene, ich rede das Tier als Beispiel für die Menschennatur und dann finde ich mal andere Tiere, die ganz anders sind, Ameisen zum Beispiel. Ganz toll kooperativ und dienen alle ihrem Gemeinwesen wie der Teufel und so weiter und so weiter. Also, lass mal doch die ganze Geschichte. Vielleicht noch so. Ich erläutere was Kritikables über unsere Gesellschaft. Und immer noch in Erinnerung, ich hätte auch nichts dagegen, wenn jetzt jemand sagt, so kritikabel ist das gar nicht, denn das ist gut. Und dann reden wir über den Stoff. Das ist gut geregelt. Tut keiner. Vielleicht kommt es ja noch, bisher nicht. Dein Argument ist nicht das, sondern dein Argument ist, die Kritik mag sein, was sie will, aber geht es denn anders? Das ist dein Argument. Und dieses Argument sagt eigentlich deine Kritik, ich will sie gar nicht kritisieren, aber die benennt nicht den wirklichen Grund von dem, was wir sehen. Sagt, der wirkliche Grund ist eine Notwendigkeit, die ist viel höher als die Gewaltverhältnisse, die wir hier sehen. Und dass diese Verhältnisse mit Gewalt aufrechterhalten werden müssen, das ist ja eigentlich bekannt. Also da ist ja gar kein Widerspruch gekommen bisher. Aber du sagst einfach, genau diese Scheißwelt entspricht der Menschennatur. Und deswegen, also das liegt in dem Gedanken drin. Deswegen kritisieren wir es lieber nicht, denn was von Natur kommt und man eh nicht ändern kann, da ist ja blöd, wenn man es kritisiert. Wie das Wetter oder den Tod, kann man auch nicht kritisieren. Ich verstehe schon. Natürlich argumentierst du in deinen Kreisen auch mehr von meiner Seite gegen andere, die immer mit der Menschennatur kommen. Das ist schon klar.
Das war schon.
Ja, überlegen wir nochmal, weiß nicht, wer anders noch was zu dem Menschen-Natur-Argument, was jetzt nicht gut, nicht oder nicht gut oder nicht in einer ordentlichen Reihenfolge gesagt worden ist, sodass man da noch eine Vertiefung zu dem Menschen-Natur-Gedanken hätte. Ja, ansonsten wieder Meldung, dann habe ich jetzt. Ja, genau.
Wir haben vorhin davon gesprochen, dass es auf der einen Seite die Unternehmer geben würde, über das Eigentum verfügen, und auf der anderen Seite den Einfluss von Arbeitern, der jetzt gezwungenermaßen seine Gutzeit in Hand rufen muss, um den Lohn zu seiner Arbeit zu bekommen. Ist es aber nicht heutzutage eher so, weil wir ja die großen Konzerne, die Beispiel Zimmer sind, die was zu machen, sind ja als Aktiengesellschaften. Das heißt, selbst der Vorstand, der Aufsichtsrat, ja, denen gehört es ja auch nicht. Also praktisch, selbst der einfache Arbeiter hat ja ein Teil des Unternehmens, indem er eine Aktie hat, was ja meistens nicht der Fall ist. Das heißt, eigentlich gehört ja der ganze Konzern allen. Aber diese klassische Struktur, wie dem Unternehmer, dem alles gehört, der arbeitet, der gearbeitet, ist nicht der ganze Gegebenheit, oder?
Ich glaube, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Was ich verstehe und was ich natürlich einsehe, ist, inzwischen ist das Kapitaleigentum und die Kapitalfunktion getrennt. In der Regel. Ja, in kleineren Familienbetrieben mag das noch anders sein, aber in der Regel ist das Kapitaleigentum und die Kapitalfunktion getrennt. Die Familie Quandt meinetwegen besitzt BMW und noch 15 andere Firmen, mehrheitlich jedenfalls, und ist selber kein tätiger Kapitalist. Sie organisieren nicht die Arbeit und die Produktion und die Modellpolitik bei BMW. Dafür haben sie bezahlte Funktionäre, die sind formell Arbeitnehmer, ja, brauchen auch kein Eigentum besitzen, sind formell Arbeitnehmer, tatsächlich sind sie Funktionsträger der Kapitalrolle, und werden auch entsprechend entlohnt. Die kriegen keinen Stundenlohn, wie wir wissen, sondern die kriegen zwischen 5 und 15 Millionen im Jahr. Die werden entlohnt in einer Weise, dass die Entlohnung selber schon den Kapitalerfolg des Unternehmens widerspiegelt, aber nicht die Arbeitsleistung. Das hat mit Arbeitsleistung einfach nichts zu tun. Insofern merkt man den Unterschied sowohl an den Funktionären, wie man sagen muss, dass es das Kapitaleigentum natürlich nicht deswegen nicht mehr gibt, weil das Kapitaleigentum nicht mehr der tätige Unternehmer ist. Das Kapitaleigentum ist halt dann die Finanzmacht der Menschen, die viel besitzen und ihr Geld einmal da reinstecken, übrigens darüber ja auch manchmal Firmen zum Scheitern bringen und andere Firmen zum Aufblühen bringen. Und das dritte Argument zu dem Thema, die allgemeine Verwischung war doch der Tenor, ja. Das dritte, von der Seite des Arbeiters her. Ja, das mag sein, dass ein Arbeiter eine Aktie besitzt. Mag auch sein, dass er 10 Aktien besitzt oder Aktien zum Wert von 10.000 Euro besitzt. Mag sein. Aber immer noch ist 99% seines Einkommens Lohn, den er für Arbeitsleistung kriegt und vielleicht 1% seines Einkommens Dividende, die er auf die Aktie kriegt, die er hat. Wenn der sich für einen Unternehmer hält, spinnt er. Bei ihm ist die Teilhabe an einem Unternehmen bloß eine riskante Form von einem Spargroschen. Ja, wie er ihn ja auch auf der Bank hat, weil er irgendwann einen Kühlschrank kaufen muss oder weil er fürs Alter was zurücklegt. Wenn er das in der Form von Aktien tut, kann er schon tun. Dann ist er gewisserweise ein Hasardeur für das Geld, was er gar nicht zum Spekulieren frei hat, weil er es wirklich braucht, morgen oder übermorgen. Mit dem Geld spekuliert er, wie wenn er einer wäre, wie die Millionen übrig haben. Also in dem Sinn, die sozialen Charaktere, die Rolle Lohnarbeiter und die damit verbundene Armut, und die Rolle Kapitalist und der damit verbundene Reichtum und die Nutznießung an allen Wachstumserfolgen der Nationalökonomie. Diese Rollen, die sind noch sehr gut erkennbar. Vielleicht übrigens heute schon wieder viel mehr, als es noch in den 70er Jahren war, wo die Lohnarbeiter zwar nicht Aktionäre, aber wenigstens halbwegs gesicherte Lohnarbeiter gewesen sind. Heute ist doch die Hälfte der Jobs sind doch Teilzeitbeschäftigung, Zeitverträge, Zeitarbeit, Minijobs
und so weiter. Es ist jede Menge Jobs, die überhaupt nicht mehr den Charakter haben. Das ist die Lebensgrundlage eines Menschen und seiner Familie. Also in der Hinsicht ist der heutige Kapitalismus, schaut viel mehr wie Manchester aus, als der in den 70er Jahren ausgeschaut hat in Deutschland. Also Manchester, wisst ihr schon, das ist das Schimpfwort. Das ist der Frühkapitalismus. Der Frühkapitalismus ist noch in England entstanden. Der Kapitalismus ist in England entstanden und dann gab es den Frühkapitalismus, den englischen, der hieß Manchester-Kapitalismus. Und das gilt unter deutschen Sozialpolitikern als Schimpfwort. So wie Manchester-Kapitalismus wollen wir es nicht mehr haben. So, das sieht mehr heute mehr wie Manchester aus. Also das ist sehr abgekürzte Rede. Okay? Ja?
Ja. Noch ganz anderes Feld, das muss an vielen Stellen von Ihnen gesprochen wurde, ist jetzt auch das, was wir in Deutschland Demokratie haben. Und wer zum Beispiel in die Schweiz blickt und gerade auch mit dem, was der einzelne Bürger jetzt wirklich aktiv tun kann, außer wählen, da gibt es zum Beispiel das Plebiszit, also wer auch so lange gesagt wurde, dass ich eben als Bürger etwas machen kann. Also das ist auch die letzte Falte, die man mit dem Thema sagen. Das ist auch ein anderer Aspekt werden.
Ja? Also da steckt was Eigentümliches drin, nämlich ich habe so geredet über die bundesrepublikanische Demokratie und es sind natürlich die Demokratien in allen großen kapitalistischen Nationen sind schon mehr so von der Art, also von der repräsentativen Art der repräsentativen Demokratie, wo also geklärt ist, dass der Gesetzgeber dieser gewählte Körper ist und nicht jedermann. In dem Maß, in dem die Bürger sich aber die Spaltung in Bourgeois und Citoyen antun, in dem Sinn, je reifer, demokratisch reifer ein Volk ist, das schließt übrigens auch so ein bisschen ein, so arg Arme darf es nicht so arg viele geben. Und wenn, dann sollen es Ausländer sein, die nicht mitstimmen dürfen. Ja, das kann da ein bisschen dazu. Je mehr sich die Bürger die Spaltung in Bourgeois, also in den Konkurrenzbürger, der sein Interesse will, und Citoyen, in den verantwortungsbewussten Staatsbürger, der sich wirklich auch gegen das eigene Privatinteresse auf den Standpunkt, erst kommt das Gemeinwesen und erst muss die Staatskasse in Ordnung sein, ehe man Ansprüche stellen darf und so weiter. Je mehr Erfolg sich bereit ist, sich auf den Standpunkt zu stellen, desto, in dem Sinn, desto freier kann es sein und desto mehr Verantwortung für den Staat darf selber übernehmen. In der Hinsicht ist die Schweiz offenbar eine sehr reife Demokratie. In der Bundesrepublik kennt man es doch immer wieder, auch Politiker sagen, wir müssten mehr plebiszitäre Elemente in die Verfassung einbringen, wir müssten mehr Volksentscheide, die Möglichkeiten, dass die Bürger auch über bestimmte Gesetze mitentscheiden haben. Und kaum diskutieren sie drüber, wie sie das machen wollen, machen sie so viel Hürden rein, dass es immer nichts wird draußen. Also den Nutzen des Plebiszits, nämlich, naja, Bürger, es ist euer Staat, sagt doch selber, wie regiert werden soll. Den Nutzen, dass es die Freiheit und das Ja zum Staat fördert, das ist Licht auf der Hand. Aber so kaum denkt man darüber nach, macht man 1000 Vorkehrungen, dass die Bürger nichts Falsches entscheiden können. Also dass man sicherstellt, dass die Bürger nichts Falsches entscheiden können. Und daran wird wieder deutlich, wie viel Misstrauen gegen den Bourgeois im Citoyen, wie viel Misstrauen gegen den Privatmann, der dann doch seinen Vorteil will, herrscht. Die Verantwortlichkeit, ja, dass in Deutschland eine Mehrheit von zukünftigen Rentnern für Rentenkürzung stimmt. Die Verantwortlichkeit, dass eine Mehrheit einer Belegschaft in einem Betrieb für ihre Entlassung stimmt. Dass alle Bürger für Steuererhöhungen stimmen. Auf das vertrauen die einfach nicht, die Regierenden.
Du hast jetzt eigentlich Staatskritik geübt. Aber so die Demokratie an solches in der Theorie oder so wie man es in der Schule gelernt hat, ist ja doch eigentlich eine schöne Sache. Wenn es die Demokratie in keinem Staat so gibt, wie es sein sollte, ist ja das ist der Grund, das anzustreben, dass wir demokratische, wirklich demokratische Verhältnisse haben und nicht eine Macht, die meinetwegen beim Kapital ist, eine Macht, die beim Staat ist und das gemacht wird. Und nicht so, dass ich bloß als mündiger Bürger Konsument bin und der Propaganda unterliege und bin froh vielleicht, dass ich einen Vertreter habe, der für mich denkt und für mich alles macht. Und im Prinzip bin ich ja damit nicht ganz zufrieden, sondern ich möchte ja erreichen, dass man die Vorteile von der Demokratie, dass die Macht nicht in der Hand von einem ist, dass ein Mehrheitsentscheid gibt und nicht die Politiker machen können, was wollen, spricht ja nicht gegen die Demokratie. Genauso wenig, wie wenn man eine Kritik am Kommunismus oder am Sozialismus übt und sagt, ja gut, es gibt nirgendwo einen Kommunismus, der funktioniert hat und deswegen darf man keinen Sozialismus einführen. Genauso muss man sagen, das demokratische System ist ja nicht schlecht und der Sozialismus ist nicht schlecht und beides wäre anzustreben. Aber nicht das, was wir jetzt haben.
Wollen wir mal, ist es zu hören gewesen? Schon, ne? Also die Demokratie, die es gibt, ist schon kritikabel, aber könnte es nicht, wäre nicht eine echte Demokratie ein richtiges, ein würdiges Ziel. Ja? Jetzt machen wir mal einen Versuch, dass wir in die Diskussion ein wenig reinkommen. Wie soll man sich die dann vorstellen, die echte Demokratie? Ich sage jetzt erstmal, ich bin nicht vorsichtig mit so Idealen, weil ich möchte mir immer sagen, ich rede über die, die es gibt und eine andere, eine echtere als die, die es gibt, gibt es gar nicht. Aber das muss ja kein starkes Argument sein, sondern das ist bloß mal so ein Verdacht von mir. Probieren wir es doch mal, wie soll man sich die vorstellen, die echte Demokratie? Da sind jetzt zwei Bestimmungen gekommen, ja. Die eine war, es ist doch immerhin gut, dass die Macht nicht bei einem liegt, muss man jetzt nochmal ein bisschen sagen, sondern bei einem, ich weiß nicht, verfassungsmäßigen Körper oder also beim Parlament oder bei einem. Ja, beim Volk liegt sie ja in dem. Ja, was heißt denn das, die Macht liegt beim Volk? Was heißt denn das? Und das andere, es ist doch gut, dass es Mehrheitsentscheidungen gibt, weil die andere Vorstellung, ja Mensch, das ist doch wenigstens was Gutes an der Demokratie. Die eine Hälfte, ich sage bloß zwei Sachen, aber das ist bloß wie ein Auftakt zum Diskutieren, nicht schon das Ende. Wer sagt, es ist schon gut? Es ist immerhin gut, dass die Macht nicht in der Hand eines Individuums liegt, sondern, jetzt mal wurscht, beim Volk oder beim Parlament oder so. Der steht auf dem Standpunkt, dass Macht über die Menschen ausgeübt wird. Dass die Leute also einer Macht gehorchen. Das hat er gegessen. Und das gehört sogar zum Ideal dazu, dass man sich für irgendeine bessere Welt ausdenkt. Dass auf ewig und drei Tage und immerzu Leute einer Macht unterstehen. Das findet man nicht das Problem. Und ich möchte an der Stelle erstmal sagen, was soll denn der gute Zweck davon sein, dass die Menschen einer Macht unterstehen? Ich weiß einen Grund, warum sie hierzulande einer Macht unterstehen. Weil sie in Lebensverhältnisse gesetzt sind, die sie kämpferisch gegeneinander aufstellen, sodass diese Verhältnisse bloß durch die Kontrolle einer Macht, bloß durch die dauernde Präsenz einer Staatsgewalt unter Kontrolle gehalten werden können. Das ist klar. Und die Kontrolle letzten Endes hat ja auch einen Zweck und der heißt dann Kapitalismus. Aber ohne alles das, warum soll es denn überhaupt eine Macht brauchen, damit die Leute immer irgendwas gehorchen? Das war die eine Frage. Die zwei, andere Frage. Ja, bitte. Ja.
Es ist ja so, wenn ich in meiner Familie Problem habe, dann, ja gut, dann reden wir darüber und dann sind die Willen ja unterschiedlich. Meine Frau denkt was anders, die, der Mikrofon anders. Und man findet eine gemeinsame Lösung, die man macht. Das ist nicht unbedingt bloß das Machtverhalten, sondern die Leute im Staat wollen ja auch, haben unterschiedlichen Willen und müsst ihr im Prinzip ein Konsens gefunden werden.
Ja, und wenn es ein echter Konsens ist, dann muss er nicht mit Gewalt durchgesetzt werden. Ja, dann gibt es aber auch gar keine Macht, die in irgendeiner Hand sein muss. In der vielen oder in der wenigen oder in irgendeiner. Ein Konsens, wo die Beteiligten sagen, wir wissen, was wir aneinander haben, wir brauchen einander. Da lässt man sich auch darauf ein, dass man mal was gemacht wird, was die anderen wollen und man selber gar nicht so arg will, aber weil man weiß, das ist wichtiger, dass die Kooperation funktioniert. Lässt man sich darauf ein, dass halt mal was nicht so läuft, wie man sich selber gedacht hätte. Das ist normal. Das ist in jeder Wohngemeinschaft, das ist in jeder Familie so. Und das alles geht ab, ohne dass hinterher gesagt wird, so, und jetzt ist der Konsens da und jetzt wirst du darauf verpflichtet und wenn du das nicht tust, gibt es Strafsysteme. Das ist mal das eine. Dann ist die Rede von, dann ist die Macht ist wenigstens in der Hand des Volkes, oder das ist, die passt dann nicht mehr, weil dann eigentlich überhaupt kein Gewaltverhältnis zwischen den Leuten herrscht. Das ist das eine. Jetzt probiere ich es mal mit dem anderen Argument, mit den Mehrheitsentscheidungen. Nehmen wir es mal ganz raus aus der Staatswirklichkeit, wie sie bei uns ist. Mehrheitsentscheidungen an und für sich sind eine Technik, wie man über die Interessen der Minderheit hinweggeht. Es ist eine Technik, wie man quasi legitimerweise Interessen beschädigt. Die nicht die Mehrheit sind, haben Pech gehabt. Verhältnisse, wo mein Interesse dein Interesse gar nicht ausschließt, haben es überhaupt nicht nötig, immer zu Minderheiten und deren Interesse unterzubuttern. Also, wie gesagt, die Mehrheitsentscheidung, bei der Europäischen Union ist das ja so klar, ja, wir müssen Mehrheitsentscheidungen einführen. Das ist eindeutig das Streben danach, wir müssen Techniken entwickeln, wie wir in der Europäischen Union über Mitgliedstaaten und deren Interessen hinweggehen können. Wir keinen Konsens mehr brauchen, wie wir uns vom Konsens frei machen. Mit einer Mehrheitsentscheidung braucht man keinen Konsens mehr. Und also auch das gehört zu Herrschaftsverhältnissen, das gehört zum rücksichtslosen Untergutern von Interessen. Und da muss man immer sagen, entweder ein anderes Interesse ist feindlich. Wirklich feindlich. Also eins, mit dem kann man sich nicht vertragen. Das muss man beseitigen. Oder es ist ein normales Interesse, so nach dem Muster, der eine isst ein Käse, der andere fährt Motorrad. Die Interessen müssen sich überhaupt nicht ausschließen, da muss man auch keinen Mehrheitsentscheid herbeiführen, was gelten und was nicht gelten soll. Es waren jetzt zwei Ansätze zu dem Ding, was soll es denn sein, die ideale Demokratie, die es zwar noch nirgends gibt, aber die man anstreben sollte. Also Demokratie, das Wort Demokratie hat auch immer die zwei Wortbedeutungen, Demos, das ist Volk und Herrschaft. Und ich bin immer an der Ecke, Herrschaft, wofür braucht die eigentlich? Hierzulande weiß ich schon, wofür sie es braucht. Aber wofür soll sie es denn brauchen, außerhalb von Verhältnissen wie den hiesigen? Ja, deswegen meine Frage, soll man Demokratie überhaupt zu einem Ideal erheben, so im Sinn von, die wirkliche ist schon schäbig, aber wir könnten uns doch eine schönere denken. Es ist immer noch die Vorstellung einer guten Herrschaft. Und da ist dann immer meine Frage, wo ist eigentlich der Grund dafür, dass Herrschaft überhaupt sein soll, sodass man uns dann lieber eine gute als eine schlechte wünscht? Ja. Ich jetzt über Latein sprechen und dann kommst du her. Ja. Ja.
Wir reden nicht alle.
Höre ich schon, dass dieser Widerspruch sein würde.
Wollen wir die Wortmeldung dazu nehmen? Nein, die kommt in einer ganz anderen Weg.
Also, mir geht es auch um die Macht. Also das im Verhältnis.
Ja, klar.
Ja, dass ich, also Macht ist ja da notwendig, wo der andere und der mir gegenüber anderes Interesse hat. Ja, weil es gibt einfach Dinge, wenn ich jetzt dass ich rumlaufe und habe 5 Brote, oder ich habe 1 Brot und es kommt jemand, der hat Hunger und will mir das Brot wegnehmen. Dann bin ich, wenn er größer ist als ich, bin ich im Unternehmen und dann habe ich keine Macht über das, was ich jetzt brauche. Und dann ist es mir doch lieber, dass ich sage, okay, ich schließe mich zusammen zu mehreren Leuten, die dann Macht auf den einen ausüben. Und da ist das die Macht legitim. Und so, also ich denke, ist jede Gesellschaft oder jedes Beisammensein mit Menschen basiert auch darauf, dass dann irgendwann Macht ausgeübt wird. Ausgeübt wird auch von den zum Beispiel von den Eltern auf die Kinder. Oder wenn es dann ein Unternehmen ist, da ist es ja auch, da wird dann Macht ausgeübt. Das ist in einem bestimmten Maße auch notwendig. Ich meine, in der Demokratie haben wir ja das Glück, dass wir verschiedene Meinungen und dass wir wählen, also wie wir jetzt machen, dass wir diskutieren, das hat ja seinen positiven Sinn. Und das hat also für mich auch einen Sinn, dass dann irgendwo dann Macht ausgeübt wird. Also das menschliche Zusammensein, also, da ist Macht notwendig für mich. Ne, weil es ja verschiedene Interessen gibt und dass man irgendwie vorwärts kommt. Weil es gibt, wenn 10 Leute was Unterschiedliches sagen, dann bleibt so und dann verändert sich nichts. Und man möchte, dass sich was verändert. Das ist positiv. Und dann muss irgendwann Entscheidung her und die Entscheidung ist ja, dass dann Macht entsteht. Also, ja, es ist, dass ich denke, Macht ist einfach notwendig und in der Demokratie genauso. Warum denn nicht?
Ich möchte ein Großbeispiel, ne? Dann geht es nicht, dass zu wenig Macht gibt, sondern dass es zu wenig Brot gibt. Und das andere ist, wenn du sagst, dass 10 Leute wollen, dass sich was verändert, warum sollte sich dann nichts verändern, wenn die das sowieso alle wollen?
Ja, aber es sind ja wieder das Gleiche und das ist ja unser Problem.
Ja, müssen sich ja auch nicht unbedingt entgegenstehen, wenn wir alle Großhandel und andere Böschel essen, die kommen sich versorgen.
Machen wir das ganz primitive Beispiel mit dem Essen. Also ich finde einen Apfel und will den Apfel essen.
Ja.
Und du kommst her und willst auch den Apfel.
Ja, dann willst du mir nicht essen.
Ja, aber das ist ja die Realität.
Ja,
dann
muss man
halt
gehalten werden.
Ja,
genau. Das ist der Unterschied zwischen auf der einen Seite bei dem Apfelbeispiel und anderer Macht, die man auch unter Kindern hat, wenn man der Chef bleiben will, der jetzt irgendwie den Zuber verloren ist, oder einer der Chef von anderen sein wollte. Ich glaube, das Apfelbeispiel hätten wir in jeder andere Kinder auf den Aufladen können. Ich kann ja den Kind auf den Vorhof auch platzieren. Ich glaube, so runterfänden kann man das nicht unbedingt, weil das ist, glaube ich, jetzt hohe Macht, aber nicht die Macht, die Staat gemacht, in einem großen Sinne, der die ganze Bewegung verschwindet. Also die Macht kann zeitweise auflaufen für 2 Minuten, aber dann weg wird.
Nee, das ist einfach ein Problem, dass es zu wenig Äpfel gibt an der Stelle.
Die werden dann verteilende Äpfel, glaube ich, weil sie haben ja genug Fans auf der Welt. Wenn das ein Verteilungsproblem ist, dann die Frage, ob ich ein Interesse daran haben würde, Essen zu verteilen, ja, weil ich nichts davon habe, weil ich nicht besser davon werde, das ist die Aufgabe zu wechseln.
Leute, es ist nochmal, es wird, ihr macht es sehr kompliziert. Und zwar deswegen, weil 2 Ebenen total vermischt werden. Die eine Ebene ist, es werden quasi menschenverständliche Beispiele erfunden, warum es doch aus einem harmlosen Grund Macht braucht. Die Beispiele haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Wenn man dem antwortet, mit der Wirklichkeit,
dann kann man die Beispiele zurückweisen, das ist okay. Und das hat auch ein Recht, das Argument, was du sagst, ja. Aber da fühlt der Mensch sich einfach, also um es nochmal zu sagen, du sagst, ich habe einen Apfel, wer anders will meinen Apfel, dann muss ich doch Gewalt ausüben, sonst wird er mir weggenommen. So, das ist das erfundene Problem.
Das ist, also wenn ich das zum Beispiel mit 1000 Mark in der Hand verdichte, 10 Euro
ist ja, egal. Du hast schon keinen Apfel mehr, das ist jetzt dann schon was anderes.
Ja, das ist irgendwas, was ich haben möchte, oder was ich besitze und ich möchte es behalten.
Ja, zum Beispiel eine Fabrik.
Nein, wenn es in Afrika, Sie wissen, was über Kleider kriegen,
ja.
In Afrika, wenn da einer ein Hemd hat, was dem anderen fällt,
nimm das ihm weg.
Dann nimmt es ihn einfach weg.
Gut. Also, schau mal, und da sagt er drauf, na, da gibt es halt zu wenig Äpfel oder zu wenig Hemden.
Ja, das ist aber jetzt die Realität in Afrika.
Nein, da musst du sagen, diese Realität kann man überhaupt nicht anders verbessern, als dass man mehr Hemden und mehr Äpfel herstellt und nicht dadurch, dass man mehr Macht bereitstellt, damit der eine ewig ohne Hemd bleibt und der andere zwei Hemden behält. Du musst doch entscheiden, was du für das Elend halten willst. Willst du für das Elend halten, dass erst der eine ein Hemd hat und dann kriegt das weggenommen und dann hat der andere ein Hemd und der eine nicht mehr? Oder willst du für das Elend halten, dass einfach zu wenig Hemden dort sind? Wenn du Letzteres willst, dann musst du ein Projekt machen, es muss produziert werden zur Befriedigung der Bedürfnisse und dann kriegt jeder sein Hemd. So, dann ist das Thema erledigt. Wenn du jetzt aber sagst, aber es gibt da welche, die streiten, auch wenn es genug Hemden gibt, dann sag ich, dann können sie in den Kindergarten. Das ist doch kein gesellschaftliches Problem, dass Leute so blöd auch noch sind. Und dann sagt man ihm, behalt, es gibt ja genug. So, dann ist doch ein erwachsener Mensch klug genug, das nicht für ein gesellschaftliches Problem zu halten, dem man total ausgeliefert wäre. Also das war auch das Ding mit dem Kindergarten vorhin. Ja, deswegen ist es ja Kindergarten und deswegen sagen ja die Erwachsenen, Kinder, werdet gescheit und streitet euch nicht über Nichtigkeit. Worüber man sich wirklich streiten muss, wenn jemand die Existenzbedingungen oder die Teilhabe am Reichtum bestritten wird, den es gibt, dann muss man sich drum streiten, ist doch klar. Dann herrscht Kampf. Und der Kampf ist immer eine Frage der Macht, auch von der Seite der Untergebutterten, wenn die sich wehren, müssen sie Macht ausüben und denen, die alles haben, das wegnehmen. Das ist völlig klar. Insofern ist, natürlich ist die Beseitigung von dem Zustand eine Frage der Macht. Ich rede doch bloß davon. Und wenn man dann Verhältnisse einrichtet, in denen das Produzieren nimmer den Zweck hat, den Reichtum der Reichen zu vergrößern, sondern den Zweck hat, die Bedürfnisse aller Beteiligten zu befriedigen, dann brauchst du hinterher nicht wieder eine Gewalt, die dafür sorgt, für das sorgt, was sowieso alle wollen. Noch eine andere. Noch
und kriegen.
Und kriegen, ja, wollen und kriegen.
Ja, und reicht dann nicht eine einzige Person, die sagt, ich will einfach mehr?
Ja. Nein, das reicht nicht. Erstmal die lachen. Schau mal, die anderen lachen die aus. Die anderen lassen sie nicht zum Zug kommen. Eine Person übt auch keine Gewalt über andere aus. Das geht so leicht gar nicht. Da braucht man schon, weißt schon, die Gewalt kommt aus den Gewehrläufen. Da braucht man Bewaffnete und zwar nicht eine.
Ja, wenn man so richtig
hat. Ach, glaubt doch nicht so Zeug.
Wenn einer mehr will, ist ja einfach schlimm. Genau, das war ich. Und ich bin davon ausgegeben, dass das dann niemand mehr wollen.
Nein.
Das ist doch kein Problem.
Schaut mal, man muss auch an der Seite materiell bleiben. Mehr wollen, ja? Ich habe das kürzlich mal bei einem anderen Thema gehabt. Ich komme schon auf das Reden zurück noch. Mehr wollen. Solange es um Gebrauchswerte und nützliche Dinge geht, hat jedes Bedürfnis sein Maß in sich. Keiner will endlos viel von was. Natürlich, der eine will vielleicht 2 Flaschen Wein, der andere will bloß eine und der dritte will gar keine. Dafür will der andere ein Parfüm mehr oder was auch immer. Eine Gesellschaft wie die unsere übrigens, wichtig, wie die unsere, stellt genug von all dem Zeug her, dass der eine 2 Flaschen und der andere eine Flasche und der dritte extra Parfüm haben kann. Das ist nicht das Problem, das gibt's alles längst. Es gibt in dieser Gesellschaft bloß zu einem anderen Zweck als zur Befriedigung der Bedürfnisse. Es herrscht kein Mangel an Gütern. Hast du vorhin gesagt, auch beim Ernähren. Man könnte die ganze Menschheit ernähren, wenn man will. Die Mittel sind nicht das Problem. Es ist die Verteilung, die da Rede war. Und die Verteilung heißt, das kommt davon, dass die Güter für was anderes da sind, als dass die sie fressen, die sie fressen müssten. Die sind dafür da, um ein Geschäft damit zu machen. Und deswegen hungern welche. Aber nicht, weil es nicht genug gäbe. Also schon in unserer Gesellschaft ist von dem Klump genug da. Und wenn der eine mehr will als der andere weniger als der eine, ist das überhaupt kein Problem. Man muss halt genug herstellen davon, dass es solche Streits nicht braucht. So. Ich wollte dir noch zu deinem Ding noch eins sagen und dann wollte ich mal zu dem Reden da kommen. Dein letztes oder eins deiner Argumente war, wenn 10 Leute auf dem Platz sind, redet jeder was anderes. Und dann kommt überhaupt nichts zustande. Ja, so etwa war die Rede. Denk mal, wenn 10 Leute auf dem Platz sind und sie brauchen sich nicht, weil sie gar kein gemeinsames Anliegen haben, dann schadet auch nichts, wenn jeder was anderes redet und nichts zustande kommt. Wenn sie sich brauchen, weil sie zum Beispiel darauf verwiesen sind, dass eine arbeitsteilige Produktion zustande kommt, wo eben die Parfüms und die Weinflaschen und sonst noch so manches hergestellt wird, dann haben sie in der Verwiesenheit aufeinander einen guten Grund, mit ihren 10 verschiedenen Reden sich darauf zu verständigen, okay, womit fangen wir an und was kommt denn später? Und wie macht man es denn? Und da hat man, wie wir hier ja auch, weil man einen gemeinsamen Stoff hat, hat man ein starkes Motiv, darauf zu hören, was will denn der andere, ist es unverträglich oder ist es bloß eine andere Vorstellung, wie man es anpackt, oder ist es eine bessere Idee, als ich sie habe? Alles das findet doch in Diskussionen statt, dann, wenn die Leute ein gemeinsames Interesse aneinander haben. Aber sich das Beispiel ausdenken. Leute wollen in Wahrheit gar nichts voneinander und dann kommt nichts raus. Und das für ein Problem zu halten, ist verkehrt.
Das ist ja nicht so, sondern es gibt dann 7 sind dafür oder für die Richtung und 13 in die Richtung. Und dann, also keine, oder es entsteht keine neue Meinung, dann die Meinung bleibt und dann muss Macht ausgeübt werden. Dann wird Verhältnis, dass dann die 7 bestimmen dann, was die 10 macht.
So ist es bei euch daheim.
Ist das nicht nur bei uns?
Nein, ich glaube das nicht. Ich will sagen, ich glaube das nicht. Ich will was anderes sagen. Ich will jetzt nicht auf die Wohnung oder was gehen. Ich will sagen, du beurteilst die 7 und die 3, ja? Die 3 beurteilen, was die 7 meinen, ist, wenn die 7 zum Beispiel den Wunsch haben, wir versklaven die 3 und dann machen die uns immer die Klos sauber. Ja? Wenn das Beispiel ist, dann wissen die 3, wenn das Interesse vorliegt, von den Leuten trennt man sich lieber. Mit denen will man lieber nichts zu tun haben. Wenn die 7 zum Beispiel der Meinung sind, bei der Wohnungsrenovierung fangen wir mit dem Bad an und die Küche kommt später. Und die 3 meinen umgekehrt. Die 3 meinen, wir fangen mit der Küche an und das Bad kommt später. Wer so denkt, dann sagen die 3, ach scheißegal, machen wir halt das Klo zuerst und dann das Bad. Oder was habe ich, Küche und Bad habe ich gehabt, ja. Verstehst, wenn es wirklich, das hängt am Inhalt, wenn der Inhalt in der Sache unverträglich ist, dann muss es einen Kampf oder eine Trennung geben. Wenn aber der Inhalt was Lächliches, Relatives ist, dann kann man doch auch sagen, ach Gott, machen wir es wie ihr sagt, ist doch wurscht.
Also da wären ja die 3 dann kompromissfähig, oder die 7 kompromissfähig, aber die Realität zeigt uns ja, dass die Menschen nicht kompromissfähig
sind. Richtig. Und warum sind sie es nicht?
So.
Weißt du, warum sind sie es nicht, ist doch mehr die Frage. Jetzt, so wie wir jetzt reden, ist doch gar nicht so unvernünftig bei meinem Vorschlag, wenn man die Wohnung renovieren muss, die Reihenfolge, die kann man so rum und so rum machen. Warum soll man sich denn da nicht drauf einlassen? Jetzt sagst du, die Leute sind nicht kompromissfähig. Warum sind sie es denn nicht? Wenn sie so an die Frage der Wohnung rangehen würden, wären sie es. Aber wenn sie Privateigentümer sind, deren Nutzen so groß ist wie der Schaden, den sie anderen zufügen können, ja, dann können sie ja nicht kompromissfähig sein, weil ihr ganzer eigener Materialismus ja in der Durchsetzung gegen andere besteht. Aber dann wird es eine Kritik dieser Form der Interessen und nicht eine Kritik daran, dass Leute Interessen haben. So, jetzt muss ich erstmal mit seinem Argument kommen. Ja? Ich möchte euch noch in Erinnerung rufen, das Argument war, ich rede hier, was ist denn jetzt? Ich treffe mal den Punkt nicht genau, ja, jetzt. Das Argument war, das stimmt da wieder nicht mehr. Kann ich ja gleich runter tun. Also gut, das Argument war gewesen, ich rede hier die ganze Zeit und beeinflusse andere Menschen und das ist doch auch eine Form, Macht auszuüben. Er hat dann auch noch an die Disparität der Redezeit, ich rede die ganze Zeit allein und alle anderen müssen zuhören, wenn das nicht Macht ist, weiß er auch nicht. Und insofern bin ich doch ein Beispiel von dem, wogegen ich rede, und das ist doch ein Widerspruch. Er hat ja gar nichts dagegen, dass man Politiker ist, aber dann soll man nicht gegen Politiker schimpfen. So verstehe ich dich, ja? Grob.
Naja, also der Widerspruch war, der Herrschaftsfreiheit für herrschaftsfreie Fälle und aus meiner Sicht durchschnittlich die Rede aktuell spricht.
Okay. Gut, dann möchte ich an der Stelle für Unterscheidung argumentieren. Ja? Du sagst, ich übe Macht aus. Okay, welche? Im besten Fall. Nein, es geht darum. Richtig. Naja gut, dann kann ich auch sagen, ich übe keine Macht aus. So, ich beeinflusse. Beeinflussen ist nicht dasselbe wie Macht ausüben. Na, so geht's nicht. Du kannst ja nicht sagen, wenn jemand zum Beispiel jemanden im sexuell anmacht, übt er auch Macht aus. Nein, das ist keine Macht. Medien ist auch keine Macht. Das sind falsche Argumente, die unter die Leute gebracht werden. Das ist was anderes wie Macht. Bitte? Es ist Ideologie. Propaganda ist, da werden den Leuten falsche Ideen erläutert und die leuchten ihnen ein und das ist.
Ja, aber sagen wir, also du tust jetzt davon aus, wie das sagen, wie das wichtig
wäre. Ich gehe gar nicht davon aus, ich stelle die zur Diskussion. Du kannst ja auch sagen, ich gehe schon davon aus, aber du musst ja nicht gleich davon ausgehen. Eben, also prüfst du sie, meine Argumente. Du hörst sie da an und denkst da, ist es Blödsinn, ist es kein Blödsinn, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und im besten Fall, von mir aus gesehen, im besten Fall übernimmst du sie. Nicht, weil ich dich gezwungen habe oder unterdrückt habe oder um Finger gewickelt habe, sondern weil du zum Schluss kommst, stimmt, der sieht die Welt so, wie sie ist, und das mache ich jetzt auch.
Aber das ist ja eine Definition von Wahrheit, wie auch jeder andere.
Tut ja auch jeder. Tut ja auch jeder. Kommt doch bloß drauf an, ob es stimmt.
Aber ich glaube,
schau mal. Welche? Ich habe den Anfang nicht gut gehört. Der Anfang war, dann hätte ich ja auch die andere Frage beantworten können oder was? Das, die war, erinnere ich mich schon, aber ich weiß jetzt nicht was. Und ich habe doch was zu gesagt, aber das war nicht befriedigend oder wie? Ach so, ich habe ja auch gesagt, fang jetzt immer an mit der Lösung. Frag nicht gleich nach den Lösungen. Ja. Und was fehlt? Also dann fehlt irgendwas, aber was?
Irgendwie eine Lösung.
sind wir nicht auch ein Bestandteil des demokratischen Dialogs, wo wir vorher aber
bitte? Ja, ja, ich liebe es bloß andersrum. Vom Fernseher oder in einer Parteiversammlung werden solche Diskussionen nicht geführt. Nicht bloß dem Inhalt nach und auch der Art nach nicht. In dem Sinn, in der Hinsicht sind wir kein Teil des demokratischen Dialogs.
Warum? Also ich kann doch jetzt meine Abstimmung, wenn die zweite Meinung wäre, übernehmen würde, wenn ich jetzt ein anderes Abschluss vorher, wenn wir vielleicht auch eine eigene Klub, vielleicht Gegenstandung produzieren, wieder neue Meinungen, neue Willensbildungsprozesse in Gang bringen, wo man könnte vielleicht auch in diesen Verhältnissen ganz andere Verteilungsgerechtigkeit etablieren können. Mit der Selbstverhandlung. Und mit Eigentumargument, du sagst ja auch, man darf Eigentum haben, aber ich glaube, wir müssen mehr oder der Leute, die mit diesem Recht nicht unbedingt großartig Einfluss nehmen.
Ja, was willst du damit? Das Problem ist doch mehr, entweder man hat es oder man hat es nicht. Naja, einen guten Beruf und und ordentlich Geld verdienen, das muss man schon, sonst wird aus dem Leben nichts. Aber ich weiß jetzt nicht, das verläppert sich jetzt an der Stelle. Ich muss nochmal vielleicht, oder es lohnt sich vielleicht nochmal auf den Grundpunkt zu kommen. Nämlich auf den einen Punkt, mit dem es da losging, nämlich Reden ist doch auch Gewalt ausüben. Und Macht aus. Oder Herrschaft gar. Herrschaft. Reden ist doch auch Herrschaft. Ich will wenigstens auf den entscheidenden Unterschied losgehen. Reden kann im besten Fall beeinflussen, so dass der es hört, etwas als einleuchtend empfindet. Ob es richtig ist oder nicht, ist ja wurscht. Der eine redet, weil er es richtig findet, der andere findet es halt richtig, weil er es hört. Und es übernimmt, weil er meint, es ist selber gut für ihn. Entweder es so zu sehen oder der Vorschlag, der praktisch gemacht wird. Gleichgültig was. Wer also der Beeinflussung durch Verstandesaktivitäten nachgibt, gibt ihr nach aus Einsicht in den Inhalt und weil er davon ausgeht, es ist gut für ihn. Herrschaft ist, die Leute zu Sachen zwingen, wo es nicht drauf ankommt, ob die es gut finden. Herrschaft ist immer und überall, wo sie ausgeübt wird, eine Unterordnung fremder Willen, ohne dass deren Eigensinn und Eigennutz und Eigeninteresse das Kriterium und der Grund der Unterordnung ist. Da ist ja auch, das ist ja auch eine echte Schwierigkeit am modernen Staat, dass du sagst, Demokratie, Volksherrschaft, du hast das Moment der allgemeinen Bejahung des Staates. Das muss ja erstmal gelten lassen, so ist es ja. Und auf der anderen Seite streicht es Herrschaft durchaus nicht durch. Es ist ja nicht so, dass die Leute zustimmen und nur das tun, was sie eingesehen haben. Sondern sie stimmen zu, dass über sie bestimmt wird und sie Sachen gehorchen müssen, die sie auch nicht eingesehen haben. Also das ist ja das Besondere an der modernen Herrschaft. Ja, es ist nicht wie im Mittelalter, wo der Wille der Leute mit der Herrschaft gar nichts zu tun hat. Der Wille der Untergeordneten ist positiv auf die Herrschaft gerichtet, sie stimmen ihr zu, aber sie stimmen dem zu, dass über sie bestimmt wird. Und das ist nicht dasselbe wie, ich stimme bloß dem zu, was ich auch billige. Ich stimme zu, dass ich Sachen gehorchen muss, die ich auch nicht billige. Das ist eigentlich das Besondere an der modernen, am eigentümlichen Bürgerwillen in unserem Staat. Jetzt frag halt nicht so,
Wir sollen eine Revolution machen und eine Produktionsweise einrichten, die nicht der Vermehrung des Privateigentums dient, sondern der Befriedigung der Bedürfnisse aller Beteiligten mit möglichst wenig Arbeitsaufwand und möglichst reichem Leben. Und dann braucht man auch nicht mehr auf alle anderen Leute aufpassen und sie beherrschen. So. Na also.
Ja, was sagst
Das ist ja wie der Staatsführer, wie der Machtausübung, wie der Herrschaftsausübung. Das hat ziemlich negative Konsequenzen. Das hat so viele Beispiele aller, was denn, 20, 30-jährigen, 20 Amerikaner leben im Zwängen. Also, alle Leute hier müssen sich ziemlich laut verhelfen, die zurecht sind. Und dann an den Ort entlassen, die können ja alle möglichen. Ziemlich unangenehme Konsequenzen kommt in der Herrschaft. Jetzt dreht er gegen die Herrschaft an und dann soll ihm irgendwas gerade tun mit einem Reden, ist ja auch nicht besser. Und jetzt wollen wir das nicht dafür interessieren. Dann wollen wir mal was ist denn dann der Schaden? Wenn er mit seinem Reden Macht oder Herrschaft ausüben würde, was wäre denn dann das schlimmste, beste Schaden? Alles schlimmste Schaden wäre, dass man das verbinden nicht überall. Mach ich was anderes. Und dann ist doch der ganze, die ganze Tour, die dann passieren, die sind eben herrscht, aber ich stelle mir sowas aus, die ist so normal. Und was
der Mann
versucht da, versucht ihn zu überzeugen. Über das Land, was selber darf, was sie den anderen wollen,
müssen wir auf eins achten, das ist sein Problem in dem Sinn nicht. Der will nicht sagen, du bist doch ein Herrscher und deswegen bist du eine üble Sau oder so. Das ist überhaupt nicht sein Problem. Der möchte sagen, und ich halte es ja nicht für richtig, aber der Standpunkt ist, dass der sagt es mehr experimentell, der sagt es mehr im Sinn von, schau mal, du redest gegen Herrschaft und dabei übst du selber eine, natürlich eine total akzeptable ist halt Gedanke, ja. Eine total akzeptable Form der Herrschaft aus. Und vielleicht ist er sogar der Meinung, wenn nur alle so eine akzeptable Form der Herrschaft ausüben würden, wäre es alles eh schon viel besser. Und er will eigentlich den Streit gar nicht um die Frage, ob man das darf oder nicht, oder ob ich da was verkehrt mache, sondern er will den Streit um das, sprichst du nicht bloß gegen eine schlechte kapitalistische Form der Herrschaft und wäre eine andere vernünftig organisierte Gesellschaft nicht eine bessere Herrschaft. Soll man das Etikett Herrschaft zum Kritikobjekt machen? Oder soll man nicht die schlechte Herrschaft, die es gibt, angreifen und das im Namen einer besseren? Da sind wir uns nicht einig an der Stelle. Aber das ist der Streit und der Streit ist nicht, ich bin eine krumme Sau, weil ich Herrschaft ausübe. Also das.
Im Endeffekt wollte ich nur auf die Darstellung heißen, Demokratie ist trotz ein Menschheitsgebiet. Ja, was sagen wir? Vorwurf, die gerade gefragt haben, die werden verschiedene und dann trotzdem da die Tatsache nicht angesprochen und reagieren. Wenn Leute die Mühe anstrengen, Gedanken zu machen für die gesellschaftliche Welt, die da die Konsequenz abschaffen wollen, ja, müssen das hier damit die Herrschaft.
Übertreibt es nicht, Leute.
Übertreibt es nicht. Wie man es vorzuwerfen, würde ich hier Macht der Herrschaft kommen. Das ist nur zum Fall.
Aber Leute, ihr müsst einmal denken, das ist bei ihm mehr ein experimentelles Argument. Der hat nicht das Problem, dass er sich beherrscht vorkommt von mir oder was. Ihr müsst, das ist, der, also, der, ich, ist mir völlig klar, du, der will halt sagen, und jetzt sagen wir mal, das ist dann aber auch der Dissens, ja, dass ich gesagt habe, Demokratie ist hier der Gegenstand der Kritik und nicht, war ja auch hier wegen die Unterhaltung, und nicht eine schlechte Ausführung davon liegt vor in unserer Gesellschaft und wir wollen eine bessere Demokratie. Sondern ich habe das schon aus, ich meine das auch in die Ecke, das heißt Volksherrschaft und Herrschaft unterstellt immer, dass die Leute zu Zwecken gezwungen werden, die sie nicht wollen. Und das gilt auch in unserer Gesellschaft. Und denkt mal noch an die Beispiele. Kein Rentner würde von sich aus demokratisch Rentenkürzungen zustimmen. Kein Beschäftigter würde zustimmen, dass er entlassen werden soll. Das ist systematisch gegen das eigene Interesse handeln. Das tut keiner. Das aber wird verlangt, dass er sich das bieten lässt von einer demokratischen Obrigkeit. Und Verhältnisse, in denen keine systematischen Interessensgegensätze installiert sind, sage ich, brauchen nicht die dauernde Aufsicht von allen und die dauernde gewaltsame Kontrolle der Betätigung der Menschen. Und jetzt sagst du, doch, die brauchen sie zu ihrem Besten. Oder so ähnlich. Hast du auch nicht gesagt. Also gut, dann will ich das auch nicht unterstellen. Dann sage ich bloß, so, und das würde ich dann nimmer, das würde ich dann jedenfalls nicht echte oder verwirklichte Demokratie nennen. Sondern dann würde ich ein Wort wählen, wo Herrschaft nimmer drin vorkommt. Weil nichts beherrscht wird mehr. Also das war jetzt das Plädoyer, aber das ist, beenden wir das für heute, ja? Und, ja, oder? Du
hier vorwärts, dass ich ein experimentelles Konstrukt hier ausdenke, aber im Endeffekt musst du ein ähnliches Konstrukt ausdenken, wenn es aber nicht verändert, also wo du dich daran teilhaben, was ist das, was nicht so etwas organisiert hat, oder keine organisierten Formen, wo es werden noch in gewissen Gesöffnen von dir. Also wir drei, ich war schwankend, wir drei, nein, ich gehöre dazu. Von Leuten werden hier quasi in der Verwendung gegenüber sitzen, meint hier, na, auch nicht nur.
Schau mal, ich möchte bloß vielleicht ein Argument noch an dem Stellen. Ich erläutere nicht, wie diese Gesellschaft ausschauen soll, die mir vorschwebt. Ja? Das tue ich deswegen, weil wer die Kapitalismuskritik teilt, das war jetzt heute halt ein Punkt, ne? Da gibt es ja tausend. Wer die teilt, wer sagt, okay, ich gehöre hier zu den Ausgeschmierten oder zu. Oder ich kann das nicht leiden, wie das läuft. Und er merkt doch, es ist eine Kritik des Privatinteresses vom Standpunkt eines vernünftigen Materialismus aus. Na, der hört doch raus. Also der Mann meint, man muss eine Arbeitsteilung einrichten, die nicht in einem Gegeneinander abläuft, nicht im wechselseitigen Ausnutzen, sondern als Kooperation, wo gemeinsame die Bedürfnisse, die so vorliegen, befriedigt werden, möglichst rationell. Natürlich muss das vereinbart werden, natürlich muss da geplant werden, natürlich gibt es in einer solchen Gesellschaft auch Streit, Aber Streit auf der Basis wie in einer politischen Organisation, wenn man weiß, was man aneinander hat, dann weiß man auch, wie wichtig irgendeine Kontroverse ist. So, und so weiter und so weiter. Da gibt es viel zum Ausmalen. Bloß, wer die Kritik des Kapitalismus und seiner politischen Ordnung billigt, der kann, also billigt im Sinn versteht und sagt, ja, das ist richtig, der kann nicht wie im Wald stehen und sagen, geht es denn überhaupt anders? Und wie könnte es eventuell anders gehen? Und das geht nicht mehr, weil da ist ja in der Kritik ist ja schon jede Menge, was verkehrt ist, ausgesprochen und damit auch jede Menge angedeutet, wie es laufen müsste. Wer aber dann die Frage hat, geht es denn überhaupt anders, da höre ich immer raus, der ist dann doch in Wahrheit, das ist ihm vielleicht gar nicht ganz klar, mit der Kritik nicht konform. Der macht jetzt nicht das, was ich gern hätte, dass er mir sagt, na, deine Kritik stimmt nicht, ich sehe die Sache so. Das war jetzt heute Abend auch wieder, die Kritik wird nicht zurückgewiesen im Sinn von, die stimmt nicht, sondern sie wird, okay, lassen wir sie stehen, ist schon wurscht, aber geht es denn überhaupt anders? Und wer da sagt, geht es denn überhaupt anders, der widerruft eigentlich die Kritikargumente. Das ist ihm nicht klar und ich will auch niemandem das als eine Strategie unterstellen. Aber wer sagt, geht es denn überhaupt anders, der kommt automatisch, das war vorhin schön mit dem Argument Menschennatur, er kommt damit raus, dass er dann doch einen viel fundamentaleren Grund für die hiesige Ordnung kennt oder sich einbildet zu kennen, als die Machtverhältnisse, die die halt erzwingen. Und deswegen mag ich immer diese Frage, geht es denn überhaupt anders und wie könnte es denn eventuell gehen? Die verrät mir immer, dass im Grunde die Kritik nicht wirklich geteilt ist. Dann wäre es aber besser, man wird sich auf die Kritik werfen und sagen, naja, stimmt doch gar nicht, der Kapitalismus oder seine Ordnung ist doch saurationell. Und es gibt ja auch Argumente, die in die Ecke gehen, aber die sind jetzt nicht vorgetragen worden. Dann müsste man eben streiten um, ist diese Kritik richtig? Und den Streit kriege ich immer nicht, meine Kritik kriege ich immer quasi kostenlos abgehakt. Und dann die Gegenfrage, geht es denn überhaupt anders, die eigentlich alles zurückruft. Also das ist das Problem, warum ich da immer so zögere mit, jetzt mal was aus. Und übrigens, die andere Ecke. Wer die Kritik nicht wirklich teilt oder nicht einsieht im vollen Umfang und sagt, geht es denn überhaupt anders, dem erscheint natürlich der sagt, jetzt male ich das mal aus, als der größte Traumtänzer. Und als der will ich auch nicht gern erscheinen. Da will ich mich auch nicht an, ich mal die Morgenröte des Sozialismus und wie es dann allen gut geht und so weiter und so weiter. Das will ich dann auch nicht machen. Entweder man kapiert, dass das eine Frage dessen ist, dass man einen anderen Zweck in der Welt der Wirtschaft etabliert. Und wenn man das kapiert, dann hat man halt das Problem, dann muss man es bloß noch machen. Ja, nicht das Leichteste. Oder man ist gar nicht konform mit der Kritik. Aber man kann nicht gut, oder ich sehe nicht gut ein, wie man konform sein kann mit der Kritik und dann das Problem haben, geht es denn überhaupt anders und kann man es denn überhaupt anders machen und wie eventuell. Also deswegen, ich lasse euch nicht teilhaben an der Vision. Ja, eine Vision soll es auch nicht sein. Gut, machen wir Schluss für heute. Es ist am 14. Februar, das ist jetzt in 3 Wochen, ne? Jetzt in 3 Wochen ist schon der nächste Termin, weil wir halt im Januar so weit nach hinten geschoben worden sind. Da geht es über Mindestlöhne. Mindestlohn und es drei Auskünfte. Mindestlohn, ein Offenbarungseid über die freie Marktwirtschaft und den Lohn. Zweitens ein Offenbarungseid über die Gewerkschaften. Und drittens eine ziemliche Auskunft über die Kalkulation des Staates, wenn er ihn denn erlässt. Den Mindestlohn, wenn es denn überhaupt dahin kommt, oder jetzt kommt es ja in manchen Sektoren dahin, in vielen anderen nicht bisher.
Also Schluss für heute. Ganz schön.